Ja, ich kenne die Nina Mann seit den Wintermonaten 2015 und über sie fachlich etwas zu erzählen wäre ungefähr genauso, wie wenn man Eulen nach Athen tragen würde. Ich schätze mich extrem glücklich, nicht nur ich, sondern auch meine Frau, dass wir die Nina als wirklich enge Freundin und wahrscheinlich als engste Vertraute heißen dürfen. Wir arbeiten jetzt seit über 8 Jahren gemeinsam zusammen und ich bin jeden einzelnen Tag extrem dankbar und glücklich, dass ich die liebe Nina an meiner Seite habe. Sie ist eine wunderbare, einfühlsame Gastgeberin, eine Weinfachfrau, die ihres Sonderes gleicht. Aber was maß ich mir an, über eine dreifache Sommeliere des Jahres zu sprechen, das spricht alles für sich. Und bei mir überwiegt einfach nur die Dankbarkeit, jeden Tag mit ihr die Türen zu öffnen und sie an meiner Seite zu wissen. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich spreche da für unser Team, ich spreche da für meine Frau. Und wir sind dankbar und glücklich, dass wir sie haben und sind darüber hinaus extrem stolz auf so eine Mitarbeiterin.
Wenn Christian Bau, einer der kreativsten, aber auch qualitätsfanatischsten 3-Sterne-Köche unserer Republik, solch lobende Worte über einen seiner Mitarbeiter verliert, dann muss das was heißen. Und umso mehr freue ich mich auf unsere heutige Gästin, auf Nina Mann, und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Nina Mann ist in der Sommelier-Welt ein Begriff, denn sie hat in den Jahren, bevor sie in die Babypause entschwand, richtig für Furore gesorgt. Und das zuletzt über 7 Jahre im Victor's Fine Dine bei Christian Bau in Nenning, wo die mehrfach ausgezeichnete Sommeliere des Jahres als Chefsommeliere tätig war. Zuvor begeisterte sie ihre Gäste als Sommeliere in der Söbelstube im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart, im Restaurant Nagaya in Düsseldorf, im Restaurant Monkey's West in Düsseldorf, im Restaurant Leonard in Königswinter und im großartigen Hotel und Restaurant Kronschlösschen in Hattenheim. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Allerherzlichste bei unserem Partner der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnens Consiglio Vini Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Dank Ihnen ist es möglich, dieses Projekt zu realisieren und Woche für Woche einen neuen interessanten Sommelier zu präsentieren. So wie Sie. Und ich freue mich sehr auf Sie. Herzlich willkommen, liebe Nina Mann.
Hey.
Du bist zurück.
Ja. Wahnsinn.
Wirklich Wahnsinn. War, glaube ich, nach der Nachricht von Nancy, die kurz aufgehört hat und jetzt im Grill Royal ist, so die zweite Benchmark-Nachricht unter den Sommeliers.
Oh, wirklich? Also ich nehme das so gerade gar nicht wahr. Ich habe viele Nachrichten bekommen, dass mich super gerührt hat, dass die Sommelier-Welt doch so an mich denkt. Für mich war natürlich super viel im Kopf und von daher überraschend kam es ja nicht.
Morgens aber aufstehen mit dem Kaffee, ach du, lass mal wieder 3 Sterne machen.
Nee, das war schon von langer Hand geplant und wir waren ja Gott sei Dank immer sehr in engem Kontakt, der Chef und ich. Und trotzdem ist es so, jetzt wo es so ist, ist es so überwältigend. Die Aufregung war groß, wieder zurück in meinem Job. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte noch nie eine Pause, seit ich diesen Job mache. Eine längere Pause respektive. Und dann dachte ich mir, habe ich was verlernt? Werde ich dem Ganzen noch gerecht? Wirklich wahr? Weil in so einer Zeit, einer Schwangerschaft, da tut sich viel im Kopf. Die Hormone machen einen, verändern einen einfach auch. Und das ist rückläufig, selbstverständlich. Und trotzdem wusste ich nicht, wie ich im Restaurant reagieren werde. Das war schon dann doch ein großes Stück von diesem kann ich oder können wir wieder zusammenarbeiten bis hin zu ich stehe jetzt im Restaurant, war das dann doch, da ist viel passiert, ja.
Und bist du anders? Also warst du früher eine andere Nina, als du heute bist? In der Weinempfehlung, Auswahl, Präsentation, Kommunikation mit Gästen, Aufbau des Tages.
Ich empfinde mich ein bisschen weicher und einfühlsamer. Wenngleich ich doch schon immer, ich glaube, ich möchte gar nicht so viel ich sagen, ich denke doch, dass ich eine sehr freundliche Sommelier bin und trotzdem denke ich jetzt, dass ich ein Stück weit weicher und nochmal einfühlsamer bin. Also gerade auch in der Kommunikation mit dem Gästen. Ich will vielleicht da gleich vorne wegnehmen, es gibt eine Sommelier auf Schlossberg, Esther Eckert, ganz tolles Mädchen, ganz tolle Frau, Verzeihung, und es gibt auch eine Maitre, das ist der Thomas Blessing, und den nehme ich auch den Job gar nicht weg. Ich bin zum Chef gegangen, zu Christian Bauer, und hat gesagt, ich würde ganz gerne mit dir zusammenarbeiten wieder, und er hat gesagt, er wünscht sich das auch sehr, und daher haben wir jetzt eben diese Position gefunden, in der ich im Service bin und quasi alle unterstütze, hauptsächlich mit meiner Erfahrung natürlich, als so eine Art Abteilungsleiterin, nennen wir es so. Das heißt, im Service hauptsächlich bin ich dafür da, für die Gäste, ich unterhalte mich viel mit den Gästen. Die Weine überlasse ich der Esther noch, aber sie darf mich jederzeit fragen oder ich komme ihr entgegen, wo ich sehe, da können wir was machen oder so. Also genau das. Und dann wiederum ist es so, dass mich die Gäste natürlich sehr kennen. Seit 8 Jahren auf Schlossberg, und wir haben viele Stammgäste und das ist ein unglaublicher Segen. Und das hilft halt dann, wenn die ein Gesicht haben, das sie schon lange kennen. Das ist mir allein in den 4 Wochen, wo ich jetzt wirklich Service gemacht habe, schon so viele bekannte Gesichter entgegengekommen. Und das ist halt, die Freude ist auf beider Seite und es ist total rührig. Es ist so ein Wiedersehen und mein Gott, was da plötzlich auch für andere Gespräche auftauchen, gar nicht persönlicher, aber man ist jetzt, man hängt mehr aneinander. Also man ist deutlich interessierter aneinander. Ja. Mhm.
Also du bist jetzt mehr oder weniger die Restaurantdirektorin. Was es früher in der ganz alten Restaurantbrigade gab, dass es halt einen Restaurantleiter, einen Sommelier gab und dann so eine übergeordnete Stelle. Kann man das so verstehen? Oder?
Ja, durchaus, genau.
Wobei so jeder seine Kompetenzen hat, also sowohl der Maitre als auch die Sommeliere. Aber du verbindest das, also kann man so wohlwollend sagen, auf der anderen Seite wahrscheinlich mehr Mädchen für alles, oder?
Ach nein. Ich habe hinzukommen, dass ich wirklich alle Freiheiten habe. Wenn ich das Bedürfnis habe, nach Hause zu gehen zu meiner Tochter, dann kann ich das auch tun, wenngleich wir den Anspruch haben, dass ich immer da bin. Also zu jedem Service werde ich auf jeden Fall alle begrüßen. Das ist einfach auch für den Zusammenhalt im Team ein deutlich besseres Gefühl, wenn wir alle miteinander starten. Nur wenn ich sehe, heute läuft es vielleicht auch mal so entspannt, dass ich vielleicht mal ganz kurz mich ausklinken kann und dann komme ich halt abends wieder zum Service. Genau. Die haben alle ihre Verantwortung und das haben die so toll gemacht. Und das sage ich jetzt so, weil sie alle junge Menschen sind, aber so engagiert, und in den 13 Monaten, in denen ich weg war, sind die so gewachsen und ich bin da so unglaublich stolz auf jeden Einzelnen. Da wäre es jetzt auch, also da kann ich mich auch, natürlich stelle ich mich nicht hin und sage jetzt, und jetzt machen wir irgendwie was anderes. Nein, es ist ein Gentle Foreman, nein, so auch nicht. Also ich nehme sie einfach alle an die Hand und oder bin an deren Seite und gebe ihnen einfach ein gutes Gefühl, ja.
Was du gesagt hast, ging mir in der Tat genauso. Ich war damals ja bei Dieter Müller, als wir unseren Sohn bekommen haben. Und davor war ich, glaube ich zumindest, auch so der sehr strikte, sehr direkte, sehr eigentlich schon harte. Es war ja damals noch ein anderes Regime, was dort geführt wurde. Und mit der Geburt meines Sohnes war das so, dass ich mit einmal richtig weich wurde und richtig sanft. Und daher kann ich das sehr, sehr nachvollziehen. Also es verändert einen dann schon richtig stark. Ich finde es trotzdem stark, dass du zurück ins Restaurant gegangen bist, weil die meisten gehen ja dann doch andere Wege. Also entweder, keine Ahnung, in den Frühstücksservice, wenn irgendwie überhaupt in die Gastronomie oder in ein Tagesrestaurant oder in den Handel. Das wäre natürlich auch so ein natürlicher Weg. Aber du hast dann nochmal diese Aufgabe gesucht, eins der besten Restaurants zu begleiten, die es gibt. Also wie viel Anteil trägt da der Arbeitnehmer bei der Entscheidung, bei dem Weg, bei dem Ganzen, bei der Veränderung?
Also fast, also wirklich zu 90%, möchte ich sagen. Ja, denn wenn er mir an Christian Bau nicht gesagt hätte, ich würde so gern wirklich mit dir wieder zusammenarbeiten. Also wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile. Weil ja, ein Kind kriegen verbindet irgendwie alle Menschen. Und er hat ja auch zwei Töchter. Und er hat gesagt, ich möchte, dass wir wieder zusammenarbeiten und ich gebe dir alle Freiheiten. Und das war natürlich für mich das Signal, dass es auch funktioniert. Denn so sehr, wie ich meine Tochter liebe, ich liebe auch unseren Beruf. Und ich habe gesagt, wenn es möglich ist, möchte ich gern beides machen. Gar nicht egoistisch gesagt oder so, sondern einfach ich liebe es, in diesem Restaurant die Türen zu öffnen, alle herzlich willkommen zu heißen, denen eine wundervolle Zeit zu bescheren, weil was Schloss Berg einfach bietet, ist so einzigartig und es macht so Spaß, diese Teller an den Tisch zu bringen, zu sehen, wie die Menschen genießen und dann, wenn quasi Espresso getrunken, das Tisch ist, Tiefglas leer ist und wir die Gäste nach draußen führen, dass alle sich bedanken für die gute Zeit und das ist etwas, das wollte ich nicht missen. Das ist das, was ich ungern missen wollte. Und dass es möglich ist, das ist allein Christian Baus Verdienst.
Wo sind die größten Hürden? Du bist ja jetzt noch nicht so lange wieder zurück, aber zumindest so vom ersten Empfinden beziehungsweise bis hin zum in 2-3 Jahren.
Jetzt gerade ist die größte Hürde wirklich von dieser. Fritzi ist jetzt 13 Monate. Er wird bald 14 Monate. Die ist bei ihrem Papa zu Hause. Wir sind hier in Saarburg zu zweit, Stefan und ich. Wir waren jetzt während der Zeit viel bei der Familie in Bayern. Aber hier in Saarburg sind wir alleine. Es darf die Kleine in die Kita gehen und das gönne ich ihr von ganzem Herzen, weil wir, sie hat jetzt einfach Kontakt zu anderen Kindern und sie spielt da und sie hat da einfach eine gute Zeit. Es ist ein totaler Mehrwert für sie. Wäre das nicht der Fall, würde das Ganze so nicht stattfinden, sondern das funktioniert mit der Kita so wunderbar, dass sie sich da jetzt gut und gerne aufhält. Daher möchte ich fast sagen, dass die größte Hürde gerade bei mir liegt, denn als Mama ist es gerade schwierig, schon so lange vom Kind getrennt zu sein. Das merke ich gerade am Wochenende. Also ich arbeite Wochenende, mittags und abends und gehe aber dazwischen nach Hause und ich merke einfach, das ist manchmal gar nicht notwendig. Also ich habe dann das Bedürfnis, zu meiner Tochter zu gehen. Das ist das gleiche Bedürfnis übrigens, wie eine Mama intuitiv sagt, was ihrem Kind fehlt oder was sie jetzt braucht. Und es genau dieses Gefühl weckt sich, wenn ich denke, ich muss jetzt zu meiner Tochter nach Hause. Und ich denke, das ist einfach dieser Abnabelungsprozess, um das jetzt pragmatisch zu sagen. Was nicht heißt, dass ich sie jetzt Samstag, Sonntag die ganze Zeit bei ihrem Papa lassen wollen würde. Denke ich, das ist das falsche Signal. Aber das ist gerade für mich im Kopf einfach die größte Hürde. Ja. Bis in 3 Jahren, ich kann es noch nicht einschätzen. Ich will, wie du erwischt mich ziemlich frisch nach dieser ganzen Situation. Und von daher kann ich da nur ganz wenig prognostizieren.
Also ich denke, dass man, wenn man eben auch diese zwei Leben hat, die miteinander vereint, dass man sich anders aufstellen muss als eben der konventionelle Arbeitnehmer oder jeder andere mehr oder weniger in der Gesellschaft, wenn man natürlich ganz andere Zeiten, ganz andere Rhythmen hat, völlig gegen eigentlich den normalen Tagesstrom lebt. Und das war für mich auch mal eine ganz, ganz große Herausforderung, wenn ich jetzt in der Bar dann nachts bis 3, 4 Uhr unterwegs war und die Bar dann irgendwann abgeschlossen habe und morgens dann aber trotzdem mit den Kindern um 6 aufstehen wollte. Um die fertig zu machen, Kindergarten, die Schule zu bringen. Man findet aber seine Lösung daraus. Und ich finde es schöner, dann trotz allem seiner Berufung zu folgen, das zu leben, das auszuleben, als irgendwie einen Beruf zu machen, den man überhaupt nicht mag oder nicht so sehr oder so gerne mag. Und es ist natürlich auch schade, dass so viele Fachleute ihre Berufung aufgeben müssen und somit auch ihre Erfahrung aufgeben müssen für die Familie. Also da finde ich es toll, dass ihr einen Weg findet, wie man einen Zwischenweg gehen kann. Und glaubst du, du kannst dich in Zukunft dann trotzdem noch so intensiv mit dem Thema Wein beschäftigen, weil ja deine Zeit mehr oder weniger oder deine Freizeit dann halbiert ist, zumindest halbiert ist? Oder findet man da auch einen anderen Weg, eine andere Herangehensweise an das Thema Wein, an den Umgang mit Wein?
Ich glaube, ich will ganz kurz nochmal zum Anfang, was du gerade gesagt hast, zurückkommen. Das ist klar, also wenn du sagst, es ist schön, dass es möglich ist und es ist schade, dass es andere nicht tun. Das will ich super relativieren, weil Gerade das mit den Kindern, das ist einfach so eine emotionale Sache. Das ist jedem, da ist jeder einfach, jeder Charakter anders. Mhm. Ich glaube, weil zu deiner Verpflichtung, die du im Restaurant hast, kommt plötzlich eine Verpflichtung hinzu, die dir mindestens genauso wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger. Und wenn man sich entscheidet, finde ich da gar nichts Falsches dran, zu sagen.
Nein, ich wollte auch nicht sagen, dass das falsch ist, oder es ist nur einfach schade und bedauerlich. Also es muss auch immer zum Typ passen, nicht jeder Typ kann das. Dass er so, ich meine, die Arbeit in einem Drei-Sterne-Restaurant ist ja nicht, ich gehe mal schnell irgendwo zu McDonald's an den Schalter und kassiere einfach nur ab, sondern das ist ja nochmal eine ganz andere Verantwortung. Es ist ja kein Beruf, es ist eine Berufung, die man dort ausleben muss. Und wenn man dort die ganze Zeit nur mit halbem Kopf ist, weil, keine Ahnung, die Maus Schnupfen hat, dann oder keine Ahnung, Einschulung ist und gerade die ersten Schultage oder eben auch bei der Eingewöhnung jetzt in der Kita, was du vorhin erwähnt hast, dann nützt es eben auch keinem was. Also man muss da schon der Typ für sein. Ich wollte es nur für die Gesamtsituation, sprich Fachkräftemangel und der ganze Kram, beziehungsweise auch die ganzen Jahre, die du ja genutzt hast, um etwas aufzubauen und um eben die Nina zu formen, die so großartig war und die so unglaublich präsent in der Sommelier-Szene war, die nicht, ich sag mal, sterben zu lassen, sondern die weiterleben zu lassen. Anders, auch erfahrener, man hat auch andere Gespräche sicher am Tisch. Man kann wesentlich komplexer und eben auch noch mehr, glaube ich, auf Augenhöhe mit den Gästen interagieren, argumentieren und kommunizieren. Aber man muss der Typ dafür sein. Daher wollte ich da niemanden etwas absprechen, der es nicht tut.
Das will ich dir auch gar nicht unterstellen. Ich wollte es aber trotzdem unterstreichen, weil ich es nämlich immer super mutig finde, wenn man sein Leben so komplett umwandelt, wenn man sich für ein Kind entschieden hat. Weil man hat sich ja schon für ein großes Stück in seinem Leben entschieden. Und das dann praktisch so durchzuziehen, das ist schon auch super mutig zu sagen. Und dann mache ich ganz was anderes damit. Mit der Weiterbildung, das wird sich zeigen. Also ich bin immer noch super interessiert. Dafür habe ich ja meine Esther, die werde ich auf jeden Fall auf alle Veranstaltungen schicken und ich werde die natürlich immer ausquetschen und sagen, was war da, was ist da, kannst du mir was Neues erzählen? Ich lese auch unheimlich gern und ich lese die Fachzeitschriften auch sehr gerne. Von daher, also wenn es möglich ist, so viel lesen kann ich gerade nicht, das hört sich jetzt ein wenig so an, aber wenn ich es schaffe, dann möchte ich mich wirklich auf dem Laufenden halten. Aber sicherlich wird es kein Niveau haben, wo ich sage, wo meine Kollegen sagen, die ist jetzt auf demselben Niveau wie ich. Allerdings habe ich da auch ganz schnell für mich den Frieden geschlossen, weil ich noch lange in diesem Job bleiben werde. Ist das etwas für wenn ich älter bin? Also in 15 Jahren? Ne? Also wenn ich mich, ich habe so den Plan, wenn ich mich auf einem guten Niveau halte, dass ich dann irgendwann wieder ein bisschen vielleicht voller einsteigen kann. Ich gebe das nicht auf, nein.
Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, dass man nicht immer unter Vollgas fahren muss, sondern manchmal einfach auch so einen Schritt zurückfahren kann. Und man hat sich natürlich auch ganz viel Wissen und Erfahrungen aufgebaut, die dann, von denen man irgendwann zehren kann und wovon man profitieren kann. Und man muss das eine nicht wegstecken, damit man das andere eben nutzen oder lieben kann, sondern man kann einen sehr guten Zwischenweg finden. Und es wird eben auch in der Kombination mit dem Kind dann irgendwann eine Phase geben, wo es nicht mehr so viel Aufmerksamkeit braucht, sondern wo man sich eben dieser Liebe Wein dann nochmal mit einer anderen Intensität wieder widmen kann und dem einen anderen Raum dann irgendwo geben kann. Und man muss ja auch nicht auf jeder Hochzeit, auf jeder Weinparty, bei jeder Weingutstour und so weiter mit dabei sein. Und es ist vielleicht fast sogar schöner, das dann an eine andere Generation mit deiner Esther dann irgendwie weiterzugeben und auch diese dann junge Sommeliere zu formen, zu begleiten und mit einer gewissen Metaperspektive nicht allein zu lassen, weil das größte Problem, glaube ich, von vielen Sommeliers in Restaurants ist, dass sie allein sind, dass sie niemanden haben, mit dem sie kommunizieren, sich austauschen können, die auf Augenhöhe interagieren können oder eine Meinung haben. Und wenn man eben Wein aussucht, wo man jemanden fragen kann, wie findest du den, und man kriegt nicht eine Weinliebhaber-Meinung, sondern eine fachkompetente Meinung. Und somit seid ihr als Doppelspitze dort, glaube ich, mehr ein Geschenk.
Luxussituation, habe ich schon festgestellt. Also mich so auszutauschen und jemanden zu haben, dem wo ich immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich gerade ein bisschen zu intensiv für einen anderen Kollegen oder so, wo ich mich gebremst habe und gesagt habe, verstehst du den Grund, was ich dir sagen will oder so? Und bei ihr kann ich jetzt halt ins Detail gehen und dann kommen halt Rückfragen, weil je mehr Details wir besprechen, umso, okay, das Thema fehlt mir noch, und dann kann man natürlich sagen, dann werden wir das nächste Mal vielleicht darauf aufbauen, weil da fehlt uns vielleicht auch gerade etwas. Und also das ist super spannend, wirklich, wenn man sich da so zu zweit hat, ja.
Hat sich deine Sicht auf Wein verändert? Also die Frage sollte mehr oder weniger sein, was ist Wein für dich? Und was war Wein für dich, wenn es sich verändert hat?
Jetzt gerade kann ich das so nicht sagen. Also Wein ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit für mich geworden, das will ich nicht sagen. Aber für mich hatte schon einen Stellenwert, denn, also ich habe das, glaube ich, etwas verinnerlicht mehr. Denn für mich war Wein immer etwas, was ich, also der ja die Herkunft zeigt, der die Geschichte zeigt. Wenn ich mich mit Wein beschäftigt habe, habe ich immer auch geguckt, wo kommt der her und warum ist er entstanden. Ich liebe die Weingeschichte, weil da ja auch so viel zufällig passiert ist, und ich finde, es ist irgendwie so witzig, dass wir manchmal Größen in der Hand haben, die gar nicht entstanden wären, wenn die Geschichte dahinter, also wenn es nicht so zufällig dazu gekommen wäre, ne? Ja. Und daher ist, und dann noch zeigt Wein die Herkunft. Also das ist für mich so dieses, was es so spannend macht. Und deshalb habe ich so verinnerlicht mittlerweile, dass ich, für mich ist Wein ein Sprachrohr. Es macht macht eine gute Gesellschaft. Ich kann es nicht wegdenken. Er hat so viele, auch so viele Sprachen. Ne? Bin ich einfach? Bin ich komplex? Also es ist, Wein ist ein Teil von mir geworden, ja. Merke ich gerade.
Wie war das Leben ohne Wein?
Ich hab verkostet mit Spucken. Das ging wunderbar für mich. Von daher, also aber mein, davon daher, ich hab ihn kaum vermisst, weil ich hab ja wirklich verkostet auch noch ziemlich lange. Ich weiß, da hat jeder sein eigene Meinung jetzt an dieser Stelle, ob das gut ist oder nicht, aber ich glaube auch gerade mit Speisen und beim Essen, ich habe mich so mit so vielen Dingen auseinandergesetzt, wo denn auch wirklich Alkohol drin ist und wo nicht. Von daher habe ich mich dazu entschieden, dass ich auch verkosten kann, weil wenn ich andere Speisen, also es gibt bestimmte Lebensmittel mit Alkohol essen kann, dann kann ich auch Wein verkosten.
Und Apfelsaft hat ja auch 2 Volumenprozent.
Richtig, das will ich sagen damit. Richtig. Und wir machen auch eine alternative Begleitung auf Schloss Berg, die ich bewusst so nenne, weil ich ziemlich schnell festgestellt habe, wie wenig alkoholfrei da ist. Also alkoholfrei ist ja wirklich nur Wasser, Tee und Kaffee. Ja. Und alles andere ist ja fast schon nicht alkoholfrei. Also, und deswegen nennen wir unsere Begleitung auch alternative Begleitung, damit man das nicht so auf die Goldwaage legen kann.
Und das sind dann Sachen mit wenig Alkohol, also mit 2, 3, 4 Volumenprozent, die, also wie zum Beispiel Kombucha, Kefir etc.
Voilà, genau, davon spreche ich. Wir haben jetzt ganz neu, seit nach dem Urlaub haben wir ein Gingerbier gemacht, das unglaublich gut funktioniert. Also
selber gemacht?
Ja, das ist cool, wie das funktioniert. Ich war überrascht, dass es gar nicht so schwierig ist. Und es schmeckt richtig gut.
Ja. Okay.
Also wir reichen es nicht in pure Form, aber das ist so als Backup ganz cool. Also solche Fermentation, ich will ehrlich sagen, es gibt diesen Getränken einfach nochmal einen dichteren Charakter. Wenn ich jetzt nur eine Infusion mache mit Tee, dann ist es oftmals, wenn ich es zu intensiv mache, wird es oftmals zu bitter, dann habe ich ein Ergebnis, das mir nicht gefällt. Aber das sind Lösungen, Kombucha, Kefir und eben solche Ansätze, die Getränke intensiver machen. Und dichter einfach, also, ja.
Wer bastelt das bei euch zusammen? Also ist das jetzt deine Aufgabe oder macht da jeder so seinen Teil?
Wir im Team.
Macht das die Küche?
Nö, wir im Team. Ja, wir im Team. Die Küche unterstützt uns, wenn wir, also Säfte nehmen wir nur frisch gepresst. Und die haben natürlich die besseren Maschinen dafür. Entweder leihen sie uns aus oder sie haben sogar Zeit für uns, das zu machen. Wenn es um Reisrösten geht oder so, das ist, also solche Kleinigkeiten ist nett, das ist immer ein großer Teil, wenn sie uns unterstützen, aber wir machen es alle zusammen, ja.
Und das dann auch in Abstimmung mit dem Menü, oder sollen die Getränke in sich selber funktionieren und spannend sein? Weil die Speisefolge von Christian Bau ist ja so, so komplex, dass allein einen Wein dazu zu finden, stelle ich mir, oder habe ich, wenn ich es genießen durfte, leider erst zweimal, einmal im Restaurant und einmal beim Rheingau-Gourmet-Festival, da war das für mich schon eine große Herausforderung, da irgendwas zu auszuwählen oder mir was dazu vorzustellen. Und mit alkoholfreien Getränken stelle ich mir das noch schwerer vor.
Wir haben, ich für mich, mit Christians Einverständnis habe mich ziemlich früh dazu entschieden, dass wir die Weinbekleidung als ein bisschen was anderes sehen auf Schlossberg. Ah, okay. Und dazu gebracht haben mich unsere Gäste. Wir stellen Weine dazu, die zum Menü passen, allerdings niemals zu überfordern sind. Aus dem einfachen Grund, wir haben wirklich Gäste, die kommen und sagen, es ist so ein Once in a Lifetime, was ich mir leisten möchte. Und wenn ich bei denen im vierten Gang dann nochmal eine große Story bringe und lang erkläre, warum wir den Wein so ausgesucht haben, dann sind die irgendwann durch mit dem Kopf. Weil das, was auf dem Teller bei uns wirklich passiert, schon so so
komplex.
Ja, und aber auch, also die Emotionen sind halt einfach immer hoch. Und wenn dann der Wein, wenn ich das mit dem Wein auch immer nochmal verlange, dass wir da, also noch mehr abverlange, dann ist der Kopf irgendwann durch und dann ist der Genuss nicht da. Deswegen ist unsere Weinbegleitung eine Mischung aus ein bisschen Entspannung und aber auch natürlich immer spannend zu sein. Wir machen drei verschiedene Begleitungen aus dem Grund. Also die heißen Weine zum Menü, exklusive Weine und eben die alternativen Begleitungen. Die Weine zum Menü, da spinnen wir uns als Sommelier einfach etwas aus. Da gibt's ein, zwei Dinge, die wir halt cool finden. Da arbeiten wir viel mit gereiften Sachen. Also Dinge, die erklärt werden müssen, auch was Herkunft angeht, nicht nur aus was Reife angeht oder so. Da und zwischendrin habe ich immer was, wo jeder sagt, ah cool, das kenne ich doch, da entspanne ich mich damit. Bei der exklusiven Weinbekleidung geht es ein bisschen mehr um die Namen auch, was aber gleichzeitig einhergeht mit, das kenne ich selbstverständlich. Also da stehen dann die Burgunder drin, da stehen dann Rieslinge von nun fast ausschließlich namhaften Winzern drin und die Alternativen eben dazu. Und bei den Alternativen haben wir uns auch ziemlich schnell dazu entschlossen, dass es etwas ist, was ich gerne trinken möchte. Also sobald zu viel Gäraromatik, zu viel Säure mit oder zu viel Essigaroma entsteht, das unterbinden wir total. Also wir passen die Getränke schon immer so ab, dass die nicht zu heftig werden. Also vielleicht an dem Beispiel Ingwerbier, weil man kann sich gut vorstellen, dieses Ingwerbier hat eine ganz feine Prickelung, nicht das, was in der Dose kennen wir es doch mit sehr limonadenhaftig. Unser Ingwerbier ist schön rosa, ist ein bisschen trüb und hat eine ganz feine Perlung nur, weil wir das wirklich jeden Sonntag nochmal kurz neu ansetzen und am Donnerstag ist es so weit durchgegoren, dass es eine nette Perlung hat. Und wir machen dann Auszug aus Sellerie mit rein. Und das, also es ist unglaublich, wie es zusammenpasst, aber es trinkt sich auch wie eine Limonade. Also es ist nicht zu heftig einfach, ja.
Okay.
Ja, und dann haben wir einen Wasserkäfer, den wir mit Rote Beete und Limette ansetzen. Und auch das hier, da ist die Rote Beete, bringt dieses süße Erdige mit und dann die Limette, die dann doch wieder recht frische und Limonaden, also eher was Frisches wieder mitbringt. Und das ist etwas, da trinkt man auch mal einen Schluck davon und sagt, Gott, wie nett ist das eigentlich? Und dann ist es rosa und also und dann will ich auch mit dieser alternativen Begleitung ganz arg drauf aufpassen, dass ich an den Gerichten nichts verändere.
Mhm. Also bei deinen Begleitungen eher der devote Partner zu sein und das Ganze zu untermalen und der Küche die Bühne bieten.
Immer, ja.
Das okay, ist, ja. Schön. Auch bei den High-End-Weinen und was wäre dann für dich so exemplarisch so ein High-End-Wein, wo du sagst, das suche ich dafür aus?
Wir haben vieles auch mit, also High-End ist oftmals auch rar. Also das hatte ich letztens auch, also wir arbeiten mit Winzern wie Pierre-Yves Collomoré vielleicht zusammen, solche Geschichten. Dann kommt auch mal ein Egon Müller mit dazu. Für mich ist die exklusive Weinebegleitung super die Bühne für die Versteigerungsweine. Goldkapseln, sowas ist eher die Idee für die exklusive Weinbegleitung. Dinge, die wir, also selbst, es ist ja eh bald wieder die Versteigerung in Trier und da geht auch im Sommer jemand mal hin und weiß, once in a lifetime Tasting. Und
großartig, oder? Was man da probieren darf. Mhm. Und das, ich finde das so, also so überwältigend. Also allein auch die Spannung bei der Versteigerung selber. Es ist wahrscheinlich nicht mehr so wie, keine Ahnung, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, wo noch andere Sachen nochmal anders ausgehandelt wurden, aber es ist immer eine Leistung schauend, richtig emotional, also was da teilweise dann auch für Preise aufgerufen werden.
Ja, wirklich. Also da schaue ich mir auch den Stream immer an, nachts noch. Normalerweise, wie es dieses Jahr sein wird, schaue ich mal. Aber ich finde es auch super spannend. Und das Tasting ist ja morgens um 9. Und ja, dann, das, wenn man die Möglichkeit hat, das versuche ich schon immer mitzunehmen. Weil, ja, sind wir ehrlich, wann probiert man so eine Trockenbeerenauslese von Egon Müller? Die probiert man ja wahrscheinlich sonst nicht. Also allein schon, weil die, bis die reif ist, weiß ich nicht, ob ich das noch erlebe. Also von daher.
Findest du, diese Weine haben eine Berechtigung im Restaurant? Das fand ich persönlich immer so ein wenig schwer, weil die ja oftmals allein aufgrund der Versteigerungssituation einen gewissen Mehrwert auch erbringen sollen. Und damit ganz, ganz selten irgendwo auf Restaurantkarten, sondern eigentlich mehr in Weinkellern, in bei Sammlern oder teilweise in Weinboutiquen oder sonstiges zu finden sind, aber seltenst auf Restaurantkarten.
Je nach Charakter, weil Herr Gast das gerade bestellt hat. Es gibt Gäste, die super Kenntnis haben, die das bestellen. Da muss ich nicht viel sagen, weil die wissen darum. Und dann haben wir aber dennoch viele Gäste, die denen ich die Versteigerung erstmal grundsätzlich noch erklären kann, die dann da schon sehr beeindruckend sind. Und dann kommt der Wein ins Glas und dann habe ich natürlich mit meiner Story ganz schön hochgegriffen, weil wegen dieser Einzigartigkeit denen sage ich dann bitte, verstehen Sie das jetzt nicht falsch oder erwarten Sie jetzt, dass Sie diese Tiefe und diese Brillanz in diesem Wein sofort schmecken? Das wird kommen, das wird mit dem Essen kommen. Es kommt mit dem zweiten Schluck, aber und vor allen Dingen würden wir es wahrscheinlich am deutlichsten sehen, wenn ich Ihnen die anderen Weine des Winzers noch daneben stelle. Dann sieht man immer, dass diese Weine etwas Besonderes haben. Entweder lösen sie
ein Stück,
entweder lösen sie das schon ein Gefühl aus oder man merkt einfach, dass sie tiefer sind, dass sie brillieren. Wie gesagt, das ist aus dem Kontext gerissen oftmals nicht so deutlich wahrnehmbar. Aber wenn ich Ihnen das sage, dass man darauf vertrauen kann, weil es gibt ja ein Gremium, die auch verkosten. Also es sind ja also man darf darauf vertrauen, dass das Versteigerungsweine sind und die Wertschätzung bringe ich dem Wein dann schon entgegen und ich finde schon, dass das eine Berechtigung hat. Das ist ja wie mit den Bären auslesen. Ich habe da mal ein Essay drüber geschrieben über edelsüße Weine und war auch da, also das war das Schwierigste, was ich glaube mal gemacht habe, Endverbrauchern davon zu überzeugen, was es an Bären auslesen und Trockenbären auslesen hat. Und dazu habe ich bei der Familie Zilliken angerufen und habe aber vormals mit Ruth Zilliken sprechen wollen. Denn die wollte ich fragen, wann macht ihr denn solche Weine auf? Und das für die sind das Familienweine. Das ist Sonntag, wenn Nachmittag noch zusammengesessen wird. Man hat zusammen gegessen mittags und dann. Also das sind Situationsweine, die an die Situation besonderer machen sollen. Und das will ich ja auch mit den Weinen in der exklusiven Weinbegleitung erreichen. Die sollen einfach die Situation auch aufwerten. Also es ist eine sehr emotionale Geschichte, denke ich.
Das finde ich auch, dass Süßweine, Bären auslesen, Trockenbären auslesen manchmal so tagesbereichernd sein kann oder eben so menüergänzend. Und dass man da eigentlich viel öfter drauf zurückgreifen sollte. Und also für mich war so die Rechtfertigung dafür im Restaurant auch so das Gefühl zu vermitteln, dass es dann nicht mehr ums Wein trinken, sondern man diesen Wein manchmal eben auch mehr wie ein Digestive sieht. Also ganz lange dran riechen, sich Zeit dafür nehmen, die Sinnlichkeit genießen und daher eben entweder Sonntagnachmittag, wenn man mit der Familie zusammensitzt und einfach nachmittags ja noch nicht so viel trinken möchte, ganz, ganz kleine Schlückchen probiert und den Wein auf sich wirken lässt, auch mit der Entwicklung, mit dem Sauerstoff, wenn er sich entwickelt. Und dass es schade ist, dass eigentlich diese Tradition des Süßweintrinkens zumindest in den letzten 20 Jahren fast komplett verschwunden ist und kaum Süßweine ausgeschenkt werden. Also finde ich gut und wichtig und hoffe, dass das wieder auflebt oder dass das wieder praktiziert wird, dass man das genießt.
Ja, wenngleich es auch immer eine finanzielle Geschichte ist. Die Weine sind halt durch ihre Besonderheit auch oft hochpreisig. Also gerade hier an der Mosel natürlich, an der Saar. Und von daher ist es aber doch daher die besondere Situation, weißt du?
Dass du trinkst ihn doch aber anders. Du trinkst ihn, also du trinkst kein 0,2er Glas, sondern du trinkst vielleicht eine 5 cl. Und das in Relation gesetzt mit einer Flasche Schnaps, oder ja. Brand, das klingt ein bisschen edler. Und wenn ich es genauso betrachte und genauso genieße und mir genauso die Zeit nehme, dann habe ich dort, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz anderen Mehrwert und lass so eine Flasche 80 oder vielleicht 100 Euro kosten. Das runter, ja, gerechnet auf 5 Cl oder 4 Cl oder wie auch immer man es ausschenkt. Man braucht ja auch nicht mehr. Man ist dann satt und jedes Schlückchen mehr würde einen dann übersättigen. Das wäre dann zu viel. Und man findet, finde ich, sanfter aus dem Abend raus, wenn man dieses lange Nachschmecken hat. Man möchte gar nichts danach noch trinken, sondern man möchte ihn einfach auf der Zunge behalten. Und selbst der Espresso danach wäre manchmal störend.
Wenn man und im Auto noch sitzt und immer noch die Weine großartig auf der Zunge hat. Das ist so ein Moment, wenn wir es gerade haben, das ist so ein Moment, wenn ich aus Trier wieder zurück ins Schloss fahre, nach der Versteigerungsverkostung oder so, wie lange man im Auto sitzt und immer noch die Weine schmeckt. Also
Und wie stark die einen auch, finde ich, fesseln. Also wie die einen emotional ergreifen und wie man von dem Wein nicht loslassen kann. Ich finde, es gibt so Weine, die recht belanglos sind, die man ganz, ganz schnell irgendwie wieder vergisst. Und es gibt so Weine, die einen wie ein ganz große Oper oder ein Musikstück, was einen so richtig immer wieder so diesen Ohrwurm, den man ständig hat. So hat man eben einen Ohrwurm als Geschmack, den man nicht los wird.
Wer Musik richtig verstehen möchte, muss Beethoven, Mozart, Bach, Tschaikowski und Wagner kennen. Und wer die Weinwelt verstehen möchte, muss mehr als nur einmal einen Brunello di Montalcino getrunken haben. Doch welchen? Welcher steht als exemplarisches Bild für diese Weinweltgröße? Einer vermag das. Ein Weingut produziert im wahrsten Sinne des Wortes den urtypischen Wein dieser Region. Es ist der Brunello di Montalcino aus dem Hause Biondi Santi, dem Vater dieses Weltweines. Und hier würde ich euch exemplarisch den Jahrgang 2017 ans Herz und auf die Zunge legen. Warum? Der Jahrgang 2017 in Brunello di Montalcino war geprägt von extremen Wetterbedingungen, insbesondere einer starken Hitzewelle und Trockenheit im Sommer. Die Herausforderungen führten zu einer reduzierten Ernte, jedoch mit kleineren, konzentrierten Trauben. Die Weine aus diesem Jahrgang zeigen eine bemerkenswerte Intensität und Dichte mit kräftigen Tannin und reifen Fruchtnoten. Aufgrund der Hitze sind die Weine oft zugänglicher und runder in ihrer Jugend mit weniger Säurestruktur im Vergleich zu klassischen Jahrgängen. Insgesamt gilt 2017 als ein Jahrgang, der Weine mit großem Potenzial für frühes Trinkvergnügen hervorbringt und somit die Fruchtpräsenz des Sangiovese in Verbindung mit der handwerklichen Arbeit von Biondi Santi und der einzigartigen Prägung des Montalcinos in sich vereint. Heute gilt Biondi Santi nicht nur als Erfinder, sondern auch als Bewahrer dieses einzigartigen Weins, der für seine Langlebigkeit und einzigartige Ausdruckskraft geschätzt wird. Warum? Der Brunello di Montalcino ist ein reinsortiger Sangiovese, hergestellt aus dem speziellen Klon Sangiovese Grosso, der auch als BBS 11 bekannt ist. Diese Klonselektion wurde einst von Ferruccio Biondi Santi entwickelt und bildet bis heute das Fundament der Weinbereitung auf diesem Gut. Ferruccio war es auch, der 1888 den ersten Brunello Reserve erschuf. Ein Wein, der mindestens 10 Jahre im Fass reift und von der ersten Stunde an durch seine außergewöhnliche Struktur, Frische und Haltbarkeit bestach. Ferruccios Arbeit und seine selektive Herangehensweise, nur die besten Trauben zu nutzen, prägten den Stil des Weingutes für Generationen. Die Weinberge von Biondi Santi befinden sich auf 5 Lagen, nördlich und östlich von Montalcino, auf einer Höhe von 400 bis 500 Meter über dem Meeresspiegel. Hier ist der Boden geprägt vom berühmten Galestro-Schiefer, einem für die Region typischen Gestein, das den Wein Mineralität und Tiefe verleiht. Das mediterrane Klima kombiniert mit kontinentalen Einflüssen schafft ideale Bedingungen für den Anbau von Sangiovese. Doch die wahre Einzigartigkeit liegt in dem Mikroklimata der verschiedenen Hanglagen, die Biondi Santi gezielt für unterschiedliche Weinstile nutzt. Die Geschichte des Guts begann mit Clemente Santi, einem vielseitigen Gelehrten und Schriftsteller, der 1840 die Tenuta e Greppo gründete. Clemente, der das Weingut südöstlich von Montalcino gründete, widmete sich intensiv der Frage, was Wein haltbarer macht und entwickelte dabei wesentliche Techniken wie das Klären und das Abziehen des Mostes. Sein Forscherdrang führte ihn schließlich zur ersten experimentellen Trennung eines besonderen, hochwertigen Sangiovese-Klons, ein Vorläufer des heutigen heutigen Brunello, beziehungsweise Sangiovese Grosso, beziehungsweise BBS 11. Nach Clemente übernahm sein Enkel, der eben schon erwähnte Ferruccio Biondi Santi, das Weingut und setzte die Arbeit seines Großvaters fort. Mit enormer Weitsicht isolierte er 1888 den Klon Sangiovese Grosso BBS 11 und begann, reinsortige Sangiovese zu keltern, was damals eine Seltenheit darstellte. In einer von der Reblausplage gezeichneten Zeit schuf Ferruccio damit den ersten echten Brunello di Montalcino und legte so den Grundstein für den Weltruhm des Gutes. Ferruccios erste Brunellos reiften bereits 10 Jahre in großen Fässern und entwickelten so jede einzigartige Struktur, die noch heute das Markenzeichen des Weines ist. Sein Sohn, Tancredi Biondi Santi, ein Marketinggenie, führte das Weingut in die Moderne. Er exportierte den Wein erfolgreich und trug maßgeblich dazu bei, den Brunello weltweit als Qualitätsbegriff zu etablieren. Tancredi war zudem weitsichtig genug, während des Zweiten Weltkrieges Wein einzulagern und diese erst nach dem Krieg zu verkaufen. 1932 erkannte die italienische Regierung Biondi Santi offiziell als den einzigen Produzenten des Brunellos an. Und von 1888 bis 1945 war das Weingut tatsächlich der einzige Hersteller dieses Weins. Innerhalb dieser Zeit wurden nur 4 Jahrgänge Brunello Riserva abgefüllt. 1888, 1891, 1925 und 1945. Alle mit einer 10-jährigen Fasslagerung. Diese Tradition setzt sich fort und inzwischen existieren sage und schreibe 39 Jahrgänge des Riserva. Tancredis Sohn Franco Biondi Santi trat in den 1970er Jahren in seine Fußstapfen. Auch Franco war ein visionärer Winzer, der weiterhin auf höchste Qualität setzte. Unter seiner Leitung erhielt der Brunello di Montalcino 1980 als einer der ersten Weine Italiens die DOCG-Klassifikation. Franco perfektionierte den BBS-11-Klon, der für das Gut Biondi Santi einzigartig bleibt und hielt an traditionellen Methoden wie akribischer Handlese, langer Maischestandzeit und einer Fassreife von mindestens 36 Monaten in großen slavonischen Eichenfässern fest. Nach Francos Tod im Jahr 2013 übernahm Jacopo Biondi Santi, sein Sohn, das Weingut, verließ jedoch später das Unternehmen. Die EPI Group unter Leitung von Christopher Dicour erwarb 2017 eine Mehrheitsbeteiligung und übergab die Leitung an Giampiero Bertoli sowie den technischen Direktor Federico Radi, die das Erbe im Sinne der Familie fortführen. Das Credo lautet dabei Evolution statt Revolution. Diese Weine, die oft ein Reifepotenzial von über 100 Jahre haben, stehen exemplarisch für die Faszination, die der Brunello di Montalcino auslösen kann. Mit seiner akribischen Arbeit, seinem unverwechselbaren Terroir und einem hohen Anspruch an Qualität setzt Biondi Santi seit fast 2 Jahrhunderten Maßstäbe in der Welt des Weines. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Hause Biondi Santi und seinem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz, für diese besonderen Weinerlebnisse und die Unterstützung des heutigen Podcasts.
Wenn du selber essen gehst, bist du da auch ein Freund von Weinmenü? Oder bist du allgemein ein Freund von Weinmenü, also auch im Restaurant bei dir selber? Oder findest du Flasche im Allgemeinen schöner? Zum einen, wenn du selber essen gehst, als auch im aktiven Verkauf bei euch im Restaurant?
Ich mag beides. Ich finde beides spannend, habe aber schon immer die große Lust, mir eine Flasche auszusuchen, weil dieses intensive Verkosten und dann verschiedene Speisen dazu zu einer Flasche, das mache ich dann doch nicht so oft. Und daher finde ich das schon immer sehr spannend. Wenn ich was entdecke, was ich super gern probieren möchte, dann ist meine Entscheidung lieber die Flasche, um zu gucken, was macht die Flasche oder was macht der Wein, wie entwickelt er sich und wie passt es dann immer wieder zum Essen dazu.
Und im Restaurant? Wenn du selber im Restaurant bist?
Dann die Weinbegleitung, ehrlich gesagt.
Ich finde es manchmal mit einer Flasche schwierig, wenn man da empfiehlt, weil du hast nur eine Chance und diese eine Chance muss sitzen, muss über den Abend faszinieren. Bei einer Weinbegleitung hast du immer viele verschiedene Momente anzugreifen und den Gast nochmal weiterzutragen und weiterzudrücken.
Genau, richtig. Wenn gleich dann schon immer schaue, wenn ich eine Flasche empfohlen habe und du schenkst dir nach und dann schaust du mal, vielleicht kommen doch immer wieder mal, da kommen schon auch Gespräche auf, das ist ja so nicht. Aber du kannst natürlich dieses Erlebnis, du hast das Erlebnis nicht so eins zu eins, auf welchem Niveau ist er jetzt gerade an dem Punkt und wie empfindet der Gast das? Das kannst du halt leider nicht so sehr nachvollziehen, weil du ja nicht beim Verkosten dabei sitzt.
Kennst du den Schlüssel deines Erfolges? Also ist es deine Ansprache damals gewesen, heute immer noch, wie du die Weine präsentierst, ist deine Auswahl in der Karte, ist es dein Umgang mit den Gästen oder hast du eine Ahnung, warum du so ultra erfolgreich warst?
Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. bin da.
Aber gab es für dich mal eine Situation, wo du sagst jetzt, so muss meine Weinansprache sein? Wenn ich einen Wein präsentiere, ich möchte 84 Worte zur Aromatik sagen, 23 Worte zur Historie und so weiter, oder?
Unser Restaurant ist relativ klein, unsere Gäste sitzen nicht eng beieinander, aber es, also jeder hat einen großzügigen Platz, aber es ist halt einfach dieses Restaurant, es ist halt einfach kein Riesenraum, und ich habe immer so das Gefühl, alle hören alles. Und deswegen, ich habe keine die Weinansprache, sondern ich erzähle, wir erzählen zu jedem, also zu dem einen Wein an allen Tischen was anderes. Mhm. Acht bis zehn Tische, je nachdem, wie wir es stellen, machen wir ja. Und eigentlich, wenn jetzt 10 Gäste was die Weinbegleitung trinken, erzählen wir 10-mal was anderes. Denn also es ist kurz und knackig, so dass wenn der Gast mir am Nebentisch zuhört, dass er sagt, ach schau, das hat sich so anders, also es kommt noch was dazu, was ich miterlebt habe. Also dass niemand langweilig wird, wenn wir uns zuhören. Also
ja. Was ja dann auch schön ist, wenn man dann eben, man wird nicht alle 10 Geschichten, es werden vielleicht auch nicht alle 10 Weinbegleitungen nehmen, aber die 3, die um einen herum sitzen, haben das vielleicht auch, und dann erfährt man immer noch ein bisschen mehr zu dem Wein, den man entweder erwartet oder schon hinter sich hat. Und das kann durchaus auch interessant sein. Versuchst du die Gäste dann eher von einer emotionalen Seite von dem Wein zu überzeugen, zu begeistern, ihn einzuführen? Oder bist du da eher der Wissenstyp, dass du sagst, 84 Hektar, 200.000 Flaschen, 4 Gramm Säure, 1,5 Gramm Restzucker und 5 Monate Holz?
Boom. Technisch werden wir eigentlich selten. Es kommt auf den Gast drauf an. Ich meine, bis wir den ersten Wein von der Begleitung servieren, haben wir schon ein paar Kontakte gehabt. Entweder habe ich ihm das Essen erklärt, und da weißt du ja schon, wie interessiert ist er, nimmt er das einfach nur hin, was du ihm erzählst, oder gibt es Rückfragen? Und da passen wir das auch ein Stück weit an. Das heißt, wenn ich jemand habe, der ganz gern einfach nur berieselt werden möchte, dann male ich am liebsten ein Bild von der Herkunft vom Wein. Mhm. Und erzähle dann noch in einem Satz, warum wir es dann zum Essen dazustellen. Mhm. Richtig. Und dann gibt's welche, was ich an der Mosel oder hier überhaupt gelernt habe, ist, ich spreche nicht über technische Daten vom Wein, weil halt einfach, es ist Nonsens zu sagen, der Kabinett hat 36 Gramm Restzucker, und das hört sich jetzt gerade viel an, weil wir müssen über den pH-Wert und über die Säure sprechen, und dann ist mir zu trocken. Also sowas.
Ist da die Mosel aber nicht eine Ausnahmeerscheinung, insofern, dass dort ja Restsüße und Säure oftmals relativiert werden und es aber in anderen Gebieten wie, keine Ahnung, Apulien, noch schon eine andere Präsenz, eine andere Rolle spielt. Denn wenn ich höre, dass der Rotwein dann irgendwie 12 Gramm Restzucker hat, dann erklären sich viele, viele Dinge für mich, was an der Mosel keine Rolle spielt.
Ja, oder gerade deswegen möchte ich da auch nicht drüber reden, weil es halt, wenn ich dieses Bild auf andere Regionen umsetze, dann stimmt's für mich auch irgendwie, weißt du, dann stimmt's für mich nicht, dass man da überhaupt drüber reden muss, weil der Wein wird ja so gemacht, wie er schmecken soll. Mhm.
Ja. Und ist es für dich auch so, dass du es nicht wissen musst, oder möchtest du es trotzdem wissen?
Oftmals weiß ich's, aber einfach nur, weil ich interessiert bin, weil für mich das halt Aufschluss übers Jahr auch gibt, wie das Weinjahr war. Ich möchte es schon wissen, aber es ist nicht meine Priorität, das zu wissen. Also wenn ich mal jemand habe und sagt, ich kann es dir gerade nicht sagen, dann sage ich, ist gut, muss ich nicht wissen.
Was ist die Priorität für dich, was du wissen musst? Also es gibt für mich da, um die Frage vielleicht zu erklären, so zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Auf der einen Seite bin ich selber manchmal so nerdig, dass ich da stehe und sage, so und so viel Prozent Cabernet, so und so viel Prozent Merlot und so viel Prozent Cabernet Franc. Auf der anderen Seite frage ich mich dann manchmal, war das jetzt wirklich für mich wichtig, diese Information? Also musste ich jetzt wirklich, wenn das 54% Cabernet sind, wäre das für mich irgendwie schrecklich, wenn der nur 45 hätte? Hm. Oder ist man da manchmal einfach auch nur zu verkopft und vergisst dann dabei, den Wein mehr anzuführen, sich auf den Wein einzulassen?
Aber findest du nicht, dass es für uns das erklärt? Weißt du, ich meine, wir wissen doch, dass auch Weinkuvées zusammengesetzt werden, weil das Jahr so war, wie es war. Also um vielleicht Dinge auszugleichen oder nicht. Und wenn du jetzt von einem Wein das irgendwie jedes Jahr weißt, also oder auch mal gegenübersetzt, wie war es in einem anderen Jahr, finde ich das schon spannend zu sagen, okay, er musste da jetzt 54% machen, oder 45% machen, und da musste er 60 machen. Ich finde es schon super spannend. Also gut, im Gast musst du das aber nicht erzählen, da hast du schon recht.
Ja, auch für einen selber ist man da manchmal, also vergisst man manchmal nicht, dass das Wein fühlen und den Wein einfach anfühlen, zu dem Wein emotional zu greifen und einzuordnen. Klar versuchen wir alles, aber die Wertigkeit, zumindest bei mir, war oftmals in dieser Wissensebene und sich da so richtig rein zu verbeißen. Welches Holz, welchen Toastungsgrad, wie lange im Holz, welche Holzgröße. Und da gibt es ja verschiedene Prozesse, wo man sich da mit gemadert hat, mehr oder weniger.
Ich habe aber auch für mich gesehen, dass ich es gibt für mich eine Sommelier im Restaurant und eine außerhalb. Die außerhalb ist, die will das alles wissen. Und die im Restaurant, die ist eher auf den Wein, also Wein fühlen, gucken, ist er korrekt und dann relativ schnell servieren. Und das ist gar nichts Schlechtes, weil ich maße mir an zu sagen, ich bin im Restaurant, im Service, bin ich korksicherer als außerhalb vom Schloss.
Ach so. Mhm. Oh wow. Mhm. Also verkostest du sonst auch anders? Also schmeckst du auch anders
im Restaurant und außerhalb? Ich habe halt im Restaurant nicht die große Zeit, da muss der Wein einfach sitzen. Ja. Und da darf halt nichts Falsches an den Gast. Und da im Restaurant merke ich noch so jede kleinste Abweichung. Wir haben jetzt erst wieder am Wochenende, wir hatten eine Veranstaltung, unser Vorhandsdinner, und da werden ja dann doch von einem Wein mehrere Flaschen aufgemacht. Und wenn ich, es war ein gereiftes Jahr, und dann merke ich da jede Abweichung schneller, wie wenn ich das außerhalb vom Schloss, da habe ich natürlich die Situation mit den vielen Flaschen nicht so sehr, aber da würde ich, ich meine, ich habe aber die Flasche halt einfach probiert und habe gewusst, der ist nicht so richtig. Habe die anderen aber nicht verkostet gehabt, weißt du, wie ich meine? Also die Esther hat die Flaschen aufgemacht und sagt, Nina, schau dir mal den an. Und ich habe die praktisch die eine Flasche aus der Situation genommen, hatte den Wein, die andere Flasche nicht probiert und wusste aber, dass das nicht stimmen kann. Mhm. Und das gelingt mir im Restaurant ohne Fehler. Allerdings außerhalb vom Restaurant verbürge ich mich dann nicht dafür.
Was kann der Grund sein? Also kann das sein, dass man außerhalb des Restaurants abgelenkter ist, wenn man vielleicht irgendwie beim Winter ist, wenn man mit Freunden ist, wenn man eine andere Umgebung hat? Oder ist man im Restaurant fokussierter, konzentrierter? Oder ist es die Umgebung selber vom Schloss, die dich dann so...
Ich denke, ich bin im Restaurant bin ich konzentrierter.
Ah, okay.
Also weißt du, wir haben diesen Punkt, da muss das jetzt sitzen. Also ich habe keine zweite Chance. Das muss jetzt sitzen und es geht an den Gast.
Und korkiger Wein wäre fatal.
Fatal. Hm. Hatte ich einmal, auch für Steigerungszeiten, und dann hatte ich was sehr Gereiftes aufgemacht. Und ich wusste, der korkt nicht, aber sehr gereifte Rieslinge in einem vielleicht schwierigen Jahr können, weißt, wie es ist. Da ist das eine Aroma, wo viele sagen, das ist Kork, aber es ist kein Kork oder so. Da habe ich auch fürs Leben gelernt, dass ich weiß, wenn ein Wein schon in die Richtung geht, dann brauche ich ihn nicht servieren.
Mhm. Servierst du auch nicht? Also auch wenn du weißt, er hat keinen Kork, aber es könnte als solches identifiziert oder als solches analysiert oder irgendwie, man könnte denken, es wäre Kork. Bei dir No-Go?
Dann würde ich ihn nicht, also es waren keine Kollegen, aber die waren von der Versteigerung, und da habe ich es dann auch drauf ankommen lassen, und wir haben drüber gesprochen. Ja. Da musste ich praktisch gegen sprechen, aber da waren 5 Weinprofis gesessen, die sich natürlich angesteckt haben mit ihrer Idee, und ich hatte die andere Idee, und das war dann spannend.
Aber es gibt ja so manchmal Jahrgänge oder manchmal auch Weine, die alten, keine Ahnung, Figeac, die alten Montrose, die alten De Cru Bocaillou, wo du immer das Gefühl hattest, die haben Kork. Wir hatten jetzt am Wochenende, hatten wir 96 Saint-Pierre, Saint-Julien, und einer in der Runde hat direkt rausgeschrien, ist natürlich immer so ein K.O.-Kriterium für einen Wein, ah, der hat Kork, aber es hat sich dann relativiert, dass er eben kein Kork hatte. Wir haben 2 Flaschen aufgemacht, und es ist dieses, was du eben auch gesagt hast, eine Aroma, was manchmal in die Irre führt.
Ja.
Und wo man dann eigentlich fast machtlos ist.
Ich finde es so lustig, dass du gerade auf Figeac gesagt hast, es liegt bei mir gerade noch ein Figeac 68 im Klimaschrank. Oh, der wartet nämlich drauf, geöffnet zu werden, weil die erste Flasche, da waren 4 Weinprofis am Tisch gesessen, ein Önologe und 3 Sommeliers. also inklusive mir. Und wir haben die ganze Nacht darüber diskutiert, ob diese Flasche jetzt korkt oder nicht, bis in die Morgenstunden. Und wir haben es übrig gelassen, haben es am nächsten Tag. Und ich war die Einzige, die gesagt hat, er korkt nicht. Und deswegen habe ich uns dann auch, irgendwo bei Paris habe ich noch eine Flasche gefunden und die habe ich mir schicken lassen. Und die wartet bis heute noch seit 3 Jahren drauf, dass wir die jetzt endlich nachverkosten. Ob das ein Charakter war vom Wein oder ob es wirklich Kork war.
Ja. Gibt es für dich eine Möglichkeit, das dann zu erkennen? Also jetzt in der Nacht, wo wir den Saint-Pierre hatten, war es so, dass ich diesen alten Wassertrick, also dass man das Glas mit 2 Cl befüllt, damit Wasser auffüllt und wenn der Wein dann auch nach Kork riecht, hat er Kork, weil Kork eine chemische Verbindung ist, die nicht wasserlöslich ist. Was Aromen ja sind, also je mehr Wasser du zugibst, umso weniger riecht der Wein ja nach der Aromatik, aber das Kork-Aroma bleibt gleich. Das ist für mich so das K.O.-Kriterium gewesen, um einen Kork zu eliminieren. Also gedanklich. Hast du irgendeine Möglichkeit, das dann, oder ist es dann nee, eine Gefühlssache?
Das haben wir auch gemacht. Also wir waren ja Gott sei Dank alle 4 befreundet. Also wenn wir das nachverkosten, wird keines sich schämen zu sagen, okay, er hatte recht oder jemand anderes hatte Unrecht. Also, aber das haben wir auch gemacht, ja. Wir machen, dass wir den mit Wasser vervielfältigt haben. Und auch da war immer noch der Streit groß.
Ah, super. Eine schöne Situation. Manchmal beschäftigt man sich noch umso intensiver mit dem Wein. Aber es ist natürlich manchmal auch, finde ich, fatal, wenn du irgendwie bei der Weinprobe bist. Mhm. Und irgendeiner von den Nasenbären fragt dann, oh, riecht ihr das auch? Ist die Stimmung im Eimer. Also dann, und das ist dann auch mal, also selbst wenn der kein Recht hatte, dann ist das, ist die Situation so daneben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß manchmal nicht, was richtig oder nicht richtig ist. Wenn du in einer Weinprobe bist und der Wein ist zu einem Drittel oder zu 2 Drittel ausgeschenkt und du kriegst ein Glas und du vermutest, der hat Kork, soll man das in dem Augenblick ansprechen, wenn man natürlich auch die Kollegen, die dort sitzen oder die anderen Fachleute komplett negativ dastehen lässt oder also nicht so gut dastehen lässt? Oder soll man es verschweigen und dann selber einer von denen in der Riege oder Reihe sein, der es nicht zu erkennen scheint, dass der Wein Kork hat?
Ja, ganz schwierig. Ich glaube, es kommt echt immer auf die Situation an. Wenn ich jemand bin, der da gerade dazugekommen ist und die Situation läuft schon länger, ist es schwierig dann, weil dann bist du ja, der daherkommt und das ist plötzlich so droppt und so. Also
genau, riechst rein, hat Kork.
Ich glaube auch. Also für mich hat sich's immer ganz gut erwiesen, wenn ich dann quasi nicht unter vier Augen, aber ich bin dann irgendwo ein bisschen zu näher zum Kollegen und gesagt, ich weiß nicht, bin recht unsicher, schmeckst du was? Oder da kann es sein, dass der was hat? Und da hatte ich schon oft die Situation, dass ich ich hab's auch. Und dann löst man das vielleicht untereinander langsam auf. Also ich glaube, diese Gentle-Geschichte ist da, glaube ich, ist etwas besser, ja.
Aber skurrile Situation, immer wieder.
Voll, immer schwierig. Vor allen Dingen, wenn das so schnelle Verkostungssituation an einem Weinstand ist oder so, weißt du, auf unseren Messen. Und dann kommst du da dazu und dann willst du sagen, vor allen Dingen willst du ja den Winemaker irgendwie nicht bloßstellen und nicht, also, muss man vorsichtig sein, ja. Vielleicht sollten wir uns so. Ja, ich habe gerade überlegt, vielleicht sollten wir künftig für solche Situationen, weißt du, wie so eine Visitenkarten große Kärtchen in der Hosentasche haben und zu sagen, korkt der Wein? Fragezeichen. Das muss ganz einfach nur jemanden geben kann.
Stillschweigen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man selber kein Recht hat. Und dass man selber daneben ist. Und dann, finde ich, darf man sich aber auch nicht schlecht damit fühlen, sondern es ist ja einfach ein Meinungsaustausch, wo der eine halt die eine Meinung hat und der eigentlich auch nur mitlernen möchte. Ist natürlich auch eine Frage, wie man das verargumentiert oder wie man das platziert. Ob man dann wirklich banal rausruft, der Kork. Oder ob man in die Kommunikation geht.
Genau das, also die Frage, korkt der Wein und nicht der Wein korkt. Muss man, glaube ich, unterscheiden.
Ja. Und mit anderen Weinfehlern ja genauso. Mhm. Wie gehst du mit anderen Weinfehlern im Restaurant um? Weil das kann ja genauso schwierig manchmal sein, auch zu eruieren, ist es jetzt die Flasche, ist es der Weinstil, ist es noch erträglich für den Gast, schmückt es dem Wein vielleicht? Und da meine ich nicht nur immer diese gesamte Natural-Nummer, sondern auch allgemein andere Weinarten, Stile, Charakteristiken.
Ja, also es ist wirklich immer eine Ermessenssache, weil welchen Gast erwartet diesen Wein und kann der damit umgehen? Kann ich ihm das erklären? Haben wir schon so viel Vertrauen zueinander, dass er sagt, ah, dann erklären Sie es mir bitte. Gibt ja auch Mosel-Jahrgänge, die super schwierig sind, auch bei den großen Winzern. Jetzt erst 2014 wird er von einem sehr namhaften Winzer ausgeschenkt. Ich meine, der schaut aus wie Orange Wine. Da ist diese Eiweißtrübung mit drin, den muss ich manchmal noch durch ein T-Sieb, also wenn er in der Begleitung ist, habe ich den durch ein T-Sieb gemacht, damit der ein bisschen klarer dann serviert werden kann, damit nicht der letzte Gast praktisch dieses ganze, diesen ganzen Trub im Glas hat. Das sind Dinge, die muss man erklären, aber das finde ich immer dann wiederum auch spannend. Also das ist natürlich kein Weinfehler, das will ich unterstreichen, ne? Aber das ist halt ein Jahr, das zu 100% eher eine Speisebegleitung ist, als ein Speisebegleiter ist, als ein Trinkwein. Und wenn der halt so nach Safran riecht und so dick und fast schon, ja, also so konzentriert ist, dann muss man das auch erklären. Und dann, wenn man darüber nicht spricht, dann wird er ja auch immer gleich abgeschoben, aber die Weine haben ja eine super Daseinsberechtigung. Und jetzt klar, vielleicht nochmal zu den Weinfehlern. Also ich glaube, wenn ich einen Weinfehler erkenne, werde ich ihn einfach nicht servieren. Also ich weiß, dass mit diesen Mäuseln oder so, es gibt Menschen, die mögen das, es gibt Weine, da gehört es dazu. Es ist eine Ermessenssache. Ich kann da kein Schema F sagen.
Wann trinkst du selber Wein?
Jetzt gerade recht selten. Aber zu den verschiedensten Situationen. Also ich komme aus Bayern und also für mich gehört ein Feierabendgetränk auch manchmal einfach dazu. Ich will das immer so sagen, weil mir geht das gerade auch ein bisschen ab. Man verteufelt den Alkohol gerade immer so, aber so ein Glas. Ich habe auch früh gemerkt, ich muss unterscheiden zwischen Verkosten und Trinken. Also wenn ich als Sommelier unterwegs bin, muss ich alles ausspucken, weil sobald ich einen Schluck Wein trinke, entspanne ich mich einfach und dann selbst wenn ich was Hochwertiges im Glas habe, wo ich sage, das ist eigentlich zum Spucken zu schade, spucke ich es trotzdem, weil für mich Schlucken automatisch bedeutet, jetzt ist Feierabend so. Und von daher, ich trinke gerne mal ein Feierabendglas und zum Essen ist es für mich auch wichtig dazu, insofern ich nicht arbeiten muss.
Also ist für dich immer, oder Wein mehr eine Selbstverständlichkeit und weniger immer ein Fest? Oder sehe ich das, oder interpretiere ich das falsch?
Es kommt auf die Flasche an. Also das hört sich jetzt so an, als würde ich die ganze Zeit immer Wein trinken, aber doch, für mich ist es schon so eine...
Gar nicht.
Ich vermisse es ein bisschen. Ich will das noch ein bisschen länger hochhalten, weißt du, dass dieser Mittagswein, ein Glas ist schon gut, dieses gemäßigte Wein trinken, das liebe ich sehr, sich auf ein Glas auch mal zu reduzieren und nicht immer gleich die ganze Flasche zu zweit oder zu dritt oder zu viert zu leeren.
Ja, das ist auch die Genügsamkeit dann zu zelebrieren, dass man sagt, man hat dieses eine Glas, man kann sich da reindenken.
Ist es für dich anders?
Ich mag diese Anti-Alkohol-Kampagne auch nicht. Ich finde, sie hat in einem gewissen Rahmen eine Daseinsberechtigung. Ich finde es nur schade, dass das Wein damit reinfließt. Und ich glaube, diese Anti-Alkohol-Kampagne, man sollte da differenzieren, auch zwischen Bier und Branntwein oder Schnäpsen oder Destillaten. Die natürlich auch eine gewisse Kultur haben, aber vielleicht nicht so diese extreme Art der Kultur, wie sie beim Wein gelebt wird, also diese historische Kultur. Und ich denke da vielleicht auch so ein wenig zurück an verschiedene Alkoholverbote, die es ja gab, die Prohibition in Amerika, Alkoholverbot in Russland seinerzeit. Das fundierte ja seltenst bis gar nicht auf Wein. Weinkonsum hat ja immer eine gewisse Genusskultur, die damit einhergeht. Es gibt natürlich auch Menschen, die diesen Alkohol auch missbrauchen oder die dieses nicht mehr handeln können. Aber im Großen und Ganzen ist es schade, dass der Wein selber, der Weinkonsum und die Weinkultur darunter leidet, dass andere Alkoholiker anders konsumiert werden, schneller konsumiert werden, anders einen anderen Rausch erzeugen, ein anderes Betrunkensein erzeugen, eine andere Sucht auslösen, als es Wein tut. Von dem her finde ich das so ein bisschen schade. Für mich ist Wein immer Situation, also ganz, ganz arg Situation. Und ich genieße es, Wein zum einen mit Freunden zu trinken. Ich mag Wein aber auch gerne allein, wenn ich irgendwas schreibe. Da ein Glas Wein dabei genießen und dann eben auch so diese Gedankenentspannung, die man dabei hat. Und den Fluss, den man dabei hat, und bekomme da manchmal Gedanken oder einen kreativen Ansatz, den ich ohne Wein nicht hätte, den ich aber auch nicht mit Bier oder mit irgendwas anderes habe. Das ist in der Tat bei mir Wein, der mich dazu animiert. Und das gesellige Beisammensein beim, also mit Wein finde ich großartig und löst bei mir auch etwas anderes aus, als wenn wir Bier trinken oder irgendwelche Cocktails, irgendwelche Mixgetränke oder sonstiges. Da begeistert mich Wein nochmal anders. Ich habe auch beim Wein insofern keine Grenze. Also ich könnte auch Wein am Lagerfeuer am Strand trinken. Mhm. So im Weinglas, ich bin nicht so der Flaschentrinker. Also Wein, ich glaube, ich habe ein einziges Mal Wein aus einer Flasche getrunken. das war 2000 bei der Silvesterfeier, Millenniumsfeier in Santa Barbara. Da gab es halt keine Gläser und die Party war dementsprechend. Aber sonst würde ich das wahrscheinlich nie machen und würde so eben auch am Strand ein Weinglas nehmen. Aber für mich passt Wein eigentlich immer, wenn die Menschen oder die Situation es hergeben. Würdest du irgendwas mit Wein nicht tun? Also bist du der Flaschentyp oder Strohhalm oder auch nicht? Oder Wein nicht vor um 7 Uhr morgens? Oder?
Ich bin voll bei dir. Ich weiß, wenn ich nach Hause komme, meine Familie länger nicht gesehen hat, diese Freude, ich habe dann immer ein Sekt von der Mosel dabei, weil das für mich eben dieses wir sehen uns wieder rund macht. Und Gott sei Dank habe ich eine Familie, die das auch so sieht, denn die freuen sich immer, dass Nina und zack, und es gibt ein Gläschen Sekt dazu. Und es macht für mich, ich drücke da auch meine Freude aus, wenn ich Menschen wieder sehe. Also für mich gehört es da auch so super zur Situation. Oder auch mit dem Schreiben, das hatte ich auch schon mal, dass ich dann, wenn ich dann ein Glas Wein dazu habe, dass ich probiere einen Schluck, der Wein hat sich verändert und animiert mich dazu, vielleicht eine Sichtweise zu ändern auf das, was ich gerade schreibe, und dann wird der Text auch besser. Also ich kann das super nachvollziehen und ich habe auch noch nie Wein aus der Flasche getrunken. Wirklich noch nie. Mhm. Aus Kunststoffbechern habe ich mal Rotkäppchen-Sekt getrunken, aber auch das war eine Sache, weil...
Ich weiß nicht, was der größere Fehler von beiden war.
Richtig, aber da habe ich Freunden einen Gefallen getan. Also ich wollte halt niemals die sein, die sagt, Entschuldigung, ich trinke doch keinen Rotkäppchen-Sekt aus dem Kunststoffbecher. Also die will ich niemals sein und deswegen nehme ich den Becher und stoße auch an. Also da stelle ich mich jetzt nicht so an.
Ja. Was ich persönlich nie wirklich konnte oder wo ich nie der Fan war oder wo ich nie den Sinn darin gesehen habe, aber da werden manche ihre Rechtfertigung haben, ist Sekt am Frühstücksbuffet. Also ich würde mir, glaube ich, ich bin nicht der Sekt- und Frühstück-Typ. Aber da ist auch jeder anders. Also das wäre für mich auch so eine Sache, wo ich sagen würde, Wein dann eher oder Sekt für mich eher nicht, aber wahrscheinlich auch aus der Ehrerbietung dem Getränk gegenüber. Ich sage, morgens will ich das nur nicht irgendwie feiern oder zelebrieren und ich entspanne dann irgendwie nicht anders. Also da, aber das ist so ein persönliches Ding.
Ja, verstehe ich. Also was so danach vielleicht, aber ich zum Frühstück, den großen Mehrwert habe ich auch noch nicht gefunden, das stimmt. Ja.
Also gibt es für dich sonst irgendwas, wo du sagst, da passt Wein nicht oder das... Das wäre abends in der Disco im Club.
Ich glaube, in der Disco fände ich es fast noch besser, weil dann weg von den Mischgetränken. Eigentlich eher, wenn man streitet. Das hat kein Wein verdient, glaube ich.
Ja, stimmt.
Für Streitgespräche ist es falsch. Und dann auch, weißt du, ein Schluck Wein mit Alkohol, das lenkt einen manchmal auch in die falsche Richtung. Das möchte ich nicht.
Ja, das stimmt. Also auch allein von der Gesamtstimmung, wenn du streitest und dann passt für mich ist Wein ein Friedensgetränk. Sehr. Und da möchte ich gar nicht streiten bei.
Nein. Apropos, sollen wir mal was trinken? Sollen wir mal was probieren? Gut. Ich muss noch aufmachen.
Wonach suchst du Weine aus? Will gerade beim Aufmachen, bis können wir die Zeit ja überbrücken.
Ja, richtig.
Gibt es da für dich ein Credo? Also muss es immer was Schräges sein? Muss es was? Hast du einen Alltagswein? Wenn du Wein trinkst, irgendwie was immer was Besonderes? Oder gibt es da für dich Parameter, wo du sagst,
gar nicht.
So und danach suche ich das aus?
Je nachdem, ob ich es auch im Kühlschrank habe. Weißt du, wenn abends mein Mann sagt, hast du Lust auf ein Glas? Dann bin ich eigentlich eher gespannt, was es sein wird. Dann gehe ich in den Kühlschrank und gucke mir. Und wenn mir die Flasche gefällt, dann sage ich, hast du Lust? Nee, das stimmt. Mein Mann sagt dann schon ab und zu mal so, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert, kann man was Einfacheres machen. Also es kommt, wie du auch schon sagst, es ist super langweilig, aber es kommt auf die Situation drauf an. Manchmal möchte man gefordert sein und manchmal möchte man einfach nur einen Schluck und dann läuft es über die Zunge und es macht vielleicht die Zunge sauber und dann freut man sich.
Und dann Essen dabei oder nur Wein? Also bist du ein singulärer Trinker oder bist du ein Kombinator?
Auch da kommt es auf den Wein drauf an. Oh Mann, ich kann keinem was helfen, gell? Weil es kommt immer drauf an. Nein, so ein Riesling Feinherb, Ortswein von der Mosel, kann man zum Fernsehgucken trinken. Das machen wir sogar noch als Kabinettchen, aber das habe ich schon festgestellt, das ist eine Sache, das macht man hier halt an der Mosel oder an der Saar, so Kabinettchen geht immer. Und dann, wenn der Wein einfach, es gibt ja Weine, die keine Trinkweine sind, also weil sie zu kompliziert sind, dann kannst du mal einen Schluck und ein Glas davon trinken und die Flasche nicht, ne? Ich glaube, das kann aber jeder nachvollziehen, wenn man sagt, davon keine ganze Flasche, und das sind für mich Speisebegleiter und die sucht man da dazu oder anders weiß man das vielleicht und wir haben was gekocht und dann sucht man die Weine da dazu. Und es ist natürlich eine Sommelier-Geschichte und das kann keiner privat zu Hause machen oder vielleicht doch, weil er seine Weine kennt, aber ich persönlich mache es so.
Was öffnest du gerade?
Will ich dir sagen, etwas, was ich nicht kenne.
Schön, da freue ich mich.
Ja, wirklich. Darf ich sagen, dass es von dir ist? Ja, ne?
Ja, unbedingt.
Ja, sehr gut.
Es ist sehr doof, wenn du es nicht kennst. Und aber wir haben beides Gleiche, genau.
Ja, richtig, das ist... Nino Negri. Das ist
Nino Negri?
Ja, Nino aus der Lombardei. Ah, N ist es. Entschuldigung, Nino Negri. Mhm. Ich, wie du siehst, ich habe es nicht gegoogelt vorher. Ich wollte es unterlassen.
Das ist wunderbar, gerade wenn man den Wein dann eben auch viel natürlicher nimmt oder sich ganz anders drauf einlässt. Und den Wein ganz, ganz anders greifen soll. Soll ich dir schon was dazu sagen und warum ich den ausgesucht habe oder willst du ihn erst probieren?
Sehr gerne. Und du erwischt mich sowieso kalt, denn ich habe nicht die allerhöchste Meinung immer von Weißwein aus Italien.
Ach schön, von daher, super.
Ja, finde ich super. Schön, dass du das ausgesucht hast. Habe mich gleich gefreut, wirklich. Weil ich bin ja, weißt du, wie gesagt, auch mit, ich habe so eine Sauvignon Blanc muss nicht sein, aber das umso mehr muss ich probieren, weil das hat mich auch schon immer überrascht.
Wobei das ja, glaube ich, bei dir auch so ein bisschen verargumentierbar ist, dadurch, dass du mit eurem Restaurant eine gewisse Prägung hast. Also bei euch gibt's ja wahrscheinlich nicht selten Riesling und Mosel. Und dann ist man natürlich darauf dann irgendwo eingenordet und versucht andere Sachen, kann ich mir zumindest vorstellen, daran zu werten oder das so als Nonplusultra zu nehmen. Und ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen, will ich dir nicht unterstellen, aber kann ich mir vorstellen, verkopft.
Und dann war das, und das relativiert sich jetzt momentan. Und das, umso mehr freue ich mich drauf, dass ich jetzt sowas wieder mehr probiere, weil als ich angefangen habe auf Schlossberg, hatten wir noch eine ziemlich steife Schiene, auch weil wir, also um den Gästen nachzukommen. Denn wir hatten einfach Gäste aus Frankreich, die wollten nur Frankreich trinken, die absolut intolerant waren gegenüber den deutschen Weinen. Und mit Gästen aus Luxemburg auch. Selbst wenn du sagst, das war eine meiner ersten Dinge, ich habe luxemburgische Weine hier verkostet, weil ich sie viel zu wenig kannte und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es eine Stilistik ist. Also die Weine sind ja oftmals etwas fester, etwas intensiver vom Charakter und auch nicht zu 100% trocken. Also das war meine Meinung ziemlich schnell. Ich finde auch was Deutsches, was den Luxemburger quält. Und mittlerweile sind die aber so tolerant geworden, beziehungsweise der deutsche Wein hat so einen tollen Ruf bekommen, dass Gäste aktiv, selbst die, die du einschätzen würdest als Konservativtrinker, die aktiv an einen herantreten und sagen, können Sie uns was aus Deutschland einschenken? Und daher sehe ich es als unsere Verpflichtung, auch die Weinbegleitung, also die Weine zum Menü so zu ändern, dass wir eben sowas immer mal mit einbauen. Also was ich schon von Erfolgen hatte mit Weinen aus Teneriffa bei unseren Gästen. Weißt du, also haben die nicht auf dem Schirm gehabt, dass auf den Kanarischen Inseln überhaupt Wein angebaut wird. Weißt du, so. Also es war... Und von daher,
was einen selber dann irgendwie manchmal fasziniert oder wo man sich selber begeistern lässt, manchmal eben auch eine Erinnerung mitbringt. Und diese Offenheit hat, weil die Weinwelt ja wirklich riesengroß ist und schade ist, wenn man sich eben auf gewisse Sachen nur immer konzentriert und da seine Scheuklappen niemals irgendwie abstreift und links und rechts blickt.
Und das heißt aber auch nicht, dass wir das Konzept unserer Weinkarte plötzlich über den Haufen werfen. Wir halten immer noch an ihr fest, dass wir Namen haben, die wir ehren damit. das und also Jahrgangstiefe produzieren. Und dann der Chef hat ziemlich schnell zu mir gesagt, er möchte keine überdimensionale Weinkarte auf Schlossberg. Also wir wollen auf jeden Fall dreistellig bleiben mit der Anzahl der Weinen, die wir haben. Und das finde ich ganz, ist ein Genuss, denn du kannst Akzente setzen. Wenn ich jetzt sage, ich habe gerade aus Österreich habe ich gerade 5 Rotweine da. Und jetzt habe ich aber plötzlich das Bedürfnis, weil wir einen schönen Wein gefunden haben, eine andere Weinregion mehr zu ehren, dann kannst du da halt relativ schnell sagen, ich reduziere hier was und kann da was aufbauen. Und so hat die Weinkarte auch eine Dynamik, die natürlich für unsere Stammgäste, die wir hier haben, auch attraktiv bleibt.
Wenn ein singulärer Weinberg die Weinwelt maßgeblich beeinflusst hat, dann ist das der Ermitage im nördlichen Rhonental. Hier, wo einst der Kreuzritter Gaspard de Sterrenberg seine Einsamkeit suchte und eine kleine Kapelle errichtete, die heute als La Chapelle bekannt ist, begann im 13. Jahrhundert eine Geschichte, die den Ermitage-Wein zur Legende machte. Dieser Einsiedler gab den Hügel seinen Namen, Ermitage, was Einsiedlerei bedeutet. Seit dem 17. Jahrhundert trinkt Europa diesen Königswein, eine zeitlose Faszination, die er bis heute ausstrahlt. Der Ermitage-Hügel selbst ist ein Naturdenkmal, einzigartig und geschichtsträchtig. Sein Terroir ist geprägt von geologischen Wundern und klimatischen Eigenheiten. Die Basis der Weinberge bildet Granit, vermischt mit einer Reihe von Gesteinsschichten, die Kalkstein und Kiesel umfassen. Diese Böden bieten den Reben eine perfekte Drainage und ermöglichen ihnen, tief in die Erdschichten vorzudringen. Mit jedem Schluck eines Ermitage-Weins schmeckt ihr diese Mineralität. Eine intensive Konzentration, die aus den Tiefen des Bodens emporsteigt und von der Rebe über Jahrzehnte aufgenommen wird. Hier entsteht der Ermitage Rotwein, ein Meisterwerk aus 100% Syrah. Und man vermutet, dass der Syrah auf diesem einzigartigen Berg das erste Mal seine Großartigkeit demonstrieren konnte. Der Ermitage gilt als die Wiege des Syrah. Durch DNA-Analyse wurde festgestellt, dass Syrah eine natürliche Kreuzung der alten Rebsorten Durazza und Montduce Blanc ist. Im 19. Jahrhundert wurde Syrah aus Ermitage als Ermitage-Wein im Bordeaux-Cuvées verwendet, um die Struktur und Reifefähigkeit zu verbessern. Ein Beweis für die hohe Wertschätzung dieser Rebsorte und vor allen Dingen der Herkunft. Und einer, der wie kein anderer die Klaviatur des Syrahs beherrscht, ist das Haus de la Sprea. Das Weingut wurde 1835 in Tournon-sur-Rhône von den Herren Delas und Audebert gegründet. Bis 1977 blieb es ein Familienunternehmen. In diesem Jahr wurde es von Champagne Deutz übernommen. Im Jahr 1993 stieg Champagne Deutz und somit auch de la Sprea zur familiengeführten Röderer-Kollektion. In den letzten Jahrzehnten wurden laufend in Weinberge und Keller investiert. Höhepunkt dieser Investition bildet sicher die im Jahr 2019 in Tarn-l'Ermitage vollendete, sich auf den neuesten Stand des önologischen Wissens und Technik befindliche Cuverie. Diese wurde vom gleichen Architektenteam entworfen, das sich schon für die Cuverie von der Domaine Ort verantwortlich zeichnete. Ein echtes Schmuckstück für die Vinifikation und Reifung der prestigeträchtigen Weine von de la Sprea. Ein Kompetenzzentrum, an dem die Technik sowie das Talent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich der Schöpfung der großen AOC-Weine der Region dienen. Die Weine, der Domänen und die Einzellagenselektion veranschaulichen eindrücklich die Philosophie des Hauses, welche sich konsequent auf den individuellen Charakter des Terroirs und jeder einzelnen Parzelle konzentriert. Der ambitionierte Önologe Jacques Grange, inspiriert von seiner Heimat Burgund, und die Önologin Claire Danneau-McCarroll setzen ihr umfassendes Fachwissen engagiert um. Delas besitzt heute 77 Hektar erstklassige Weinberge im Rhonental, darunter 24 Hektar auf dem berühmten Ermitage. Die Reben des Hauses Delas stehen auf erstklassigen Parzellen des Hügels, darunter der Domaine de Tourette. Diese Weinberge in den felsigen Steinhänge sind ein Erbe, das sorgfältig gepflegt und erhalten wird. Die Weinmacher von Delas haben einen tiefen Respekt vor der Natur und dem Terroir, was sich in jedem Glas dieses Weins zeigt. Kellermeister Jacques Grange und sein Team setzen bei der Vinifizierung auf eine vorsichtige Balance zwischen Tradition und Innovation. Die Trauben für den Ermitage werden selektiv von Hand geerntet und gelangen direkt nach der Lese in die Kellerei, wo sie behutsam vergoren werden. Die Fermentation findet in temperaturkontrollierten Beton- und Edelstahltanks statt, bevor der Wein in Eichenfässer umzieht. Eine Praxis, die seit Jahrhunderten als Garant für Struktur und Komplexität gilt. Die Reifung im Holz bringt ihm seine Tiefe, samtige Struktur und verleiht ihm eine Langlebigkeit, die Hermitage-Rotweine zu einem der am längsten lagerfähigen Weine der Welt macht. Dabei sorgt die sorgsame Selektion der Eichenfässer dafür, dass die Holzaromen perfekt mit den Frucht- und Würznoten verschmelzen. Der Domaine de Tourette Hermitage, einer der renommiertesten Weine des Hauses, ist ein Paradebeispiel dafür, was Hermitage zu bieten hat. Die Weinberge sind steil und schwer zu bearbeiten, doch gerade das macht ihren besonderen Reiz aus. Die Reben hier wurzeln extrem tief und diese Wurzeltiefe bringt die Mineralien des Granitbodens ins Glas. Nicht zu vergessen sind die klimatischen Bedingungen, die diesen Wein so außergewöhnlich machen. Der Hermitage-Hügel liegt in einer klimatischen Nische, die das Beste aus mediterran und kontinentalem Klima vereint. Heiße Sommer und milde Winter ermöglichen eine langsame, kontrollierte Reifung der Trauben. Die kühlen Nächte bewahren die Frische und Säure der Beeren, die tagsüber die Hitze der Sonne aufnehmen und nachts regenerieren. Der Mistral, der kalte Nordwind, hält die Reben gesund, indem er die Luftfeuchtigkeit reguliert und Schimmel vorbeugt. Es ist ein perfektes Zusammenspiel, das die Aromen in den Trauben konzentriert und ihnen Struktur und Finesse verleiht. Die Weißweine des Hermitage aus Marsanne und Roussanne dürfen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Doch es sind die Rotweine, die den Hermitage-Hügel weltberühmt gemacht haben. Mächtig, elegant und voller Geschichte. Wer einen Hermitage-Rotwein trinkt, der trinkt nicht nur einen Wein, sondern er erlebt ein Stück Geschichte und Natur. Er nimmt an der Tradition teil, die Jahrhunderte überdauert hat und die von de la Frère mit Hingabe gepflegt wird. Jeder Schluck ist ein Zeugnis für die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur. Ein Spiegel des Terroirs und ein Tribut an die Vision derer, die diesen Wein zu dem gemacht haben, was er heute ist. Eine Ikone der Weinwelt. Vielen Dank für dieses Weinerlebnis. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wie viele Positionen habt ihr im Augenblick?
Jetzt gerade sind wir um die knappe 900. Ich weiß es nicht genau, aber um die 900 sind es.
Ist ja auch nicht wenig. Also 900 Positionen zu verwalten, beziehungsweise die dann zu strukturieren, lebendig sein zu lassen, das ist ja schon eine Aufgabe.
Es gibt aber 1, 2, 3 Winzer, da haben wir halt auch eine DIN A4-Seite davon, weißt du, weil Jahrgangstiefe und so. Also,
na klar.
Ja. Und dann relativiert, also wir haben nicht so viele verschiedene Winzer, wir haben aber viele verschiedene Weine, ja.
Was ja auch so toll für ist, finde ich. Also wenn man in die Jahrgangstiefe gehen kann, wenn man mit den verschiedenen Lagen arbeiten kann, die ja trotzdem diese eine Handschrift hat und da dann auch Sachen bietet, die man beim Winzer oder sonst im Markt vielleicht nicht bekommt.
Ja.
Alberetice, weil wir gerade beim Namen sind, bezieht sich auf die Rätischen Alpen in der Region Valentina in der Lombardei. Ist in der Tat einer der größeren Produzenten dort. Die produzieren um die 800.000 Flaschen, was ja nicht wenig ist, gerade für diese Region, fürs Valentina. Und ich finde den interessant und außergewöhnlich, zum einen aufgrund der Aromatik. Also ich finde, wenn man reinriecht, man hat so dieses zitrusartige, pfirsicharomatische, so diese ganz leichte Gelbfrucht, man hat so ein bisschen was Florales mit dabei. Ich finde die Rebsorteninterpretation spannend, es ist Nebbiolo, es ist ein Weißgewehr kälter denn Nebbiolo. Und was ich dabei mag, ist, ich meine, Volumenprozent.
Genau. War das erste, was genau mir aufgefallen ist.
Ja, Wahnsinn, oder? Es ist so schön und so herrlich und trotzdem geschmacksfest, hat eine tolle Säure.
Genau das, also es ist, ich empfinde ihn auch als eher, also er hat, für das, dass, wenn du reinriechst, es suggeriert eine gewisse Zartheit eben durch dieses Kräutrige, dieses und dann auf dem Mund hat er, ist er doch recht dicht, er ist geradlinig, ja, also er ist nicht, er ist nicht der schwere Typ auf der Zunge, aber das ist super, weil er hat so eine Verspieltheit in der Mineralität, also es macht mir so schön die Zunge auch sauber, weißt, also das ist so,
ja.
Er prickelt schön nach, also das ist super gemacht. Ja.
Hat für mich eine Eigenständigkeit, das mag ich so sehr dran. Also es ist kein Wein, den man mit Riesling, mit Chardonnay, mit Weißburgunder, mit Sauvignon Blanc oder sonstiges vergleichen könnte. Und damit hat er für mich eine Daseinsberechtigung. Also ich find's manchmal nicht so reizvoll oder so interessant, wenn man einen Wein hat, wo man sagt, oh ja, ist ja fast ein guter, was auch immer. Damit verliert der Wein und damit hat er keinen Stellwert mehr irgendwie.
Ach, du willst darauf hinaus, weil es ein weißgekälteter Nebbiolo ist und so von wegen, warum das brauchen auch. Wir das überhaupt? Verstehe ich.
Ach, nö, das nicht. Nö, das kann man machen. Das ist eine Spielart und das finde ich gar nicht so reizlos, wenn man das gezielt auskostet. Meistens werden ja Blanc de Noir irgendwie immer nur produziert, um möglichst säurearme Weine zu produzieren, die dann möglichst geschmeidig sind und charmanten. Die haben dann, die finde ich dann lasch und die möchte ich auch irgendwo nicht trinken oder möchte ich auch gar nicht verkaufen. Aber hier finde ich, hat der eine ganz eigene, oder das ist auch eine eigene Interpretation des Nebbiolo, weil diese typischen Aromen vom Nebbiolo finde ich eigentlich gar nicht in der Nase.
Nein.
Nicht mal, wenn man es weiß.
Weißt du, ist das jetzt nur in dem Jahrgang so oder ist es immer bei dem so?
Nee, den Wein gibt's seit dem 20. Jahrhundert, also seit 1900 blablabla. Mhm. Das Weingut ist ultra alt, also 1897. Ich weiß aber nicht, wann die angefangen haben, den zu keltern. Ich glaube, in den 1980er Jahren. Und das ist so einer der wichtigsten Weine dort in dem Weingut. Und nicht nur eine Spielerei, sondern was die richtig mit Konzept und mit ihren eigenen Visionen leben. Sind teilweise sogar Wurzelechte. Rebstöcke noch, im Schnitt 50 bis 80 Jahre.
Worauf ich auch hier anspielen will, ist, weißt du, ob das die Stilistik dieses Weins jedes Mal so gelingt oder ist das jetzt der Jahrgang?
Gelingt jedes Mal so. Also ich habe da jetzt drei Jahrgänge von probiert und hat da eine gewisse Konstanz. Das, was variiert, was ich jetzt im 22er Jahr sehr angenehm fand, waren eben diese 11,5 Volumenprozent. Manchmal sind es 12,5. Ich glaube, ich habe auch schon mal 13 gesehen, aber da bin ich nicht sicher. Aber es ist immer so niedrig alkoholisch und das finde ich grundsympathisch. Wo ich ein Problem damit hätte bei diesem Wein, und da weiß ich auch nicht, wie das weinrechtlich veranlagt ist, weil eigentlich wäre es ja ein Rosé. Rein weinrechtlich. Und man müsste es ja bei Rosé reinschreiben, was total verwirrend ist. Ja. Aber Weißwein darf man ja eigentlich auch nicht, weil es aus einer roten Rebsorte heraus resultiert. Man könnte ihn verrückterweise bei Rotwein ja mit einordnen auf der Weinkarte, aber er hat eine weiße Farbe. Eigentlich denke ich ein Rosé. Was denkst du?
Wo würdest du den roséfarbenen Grauburgunder hinschreiben?
Der müsste eigentlich bei Weißwein rein. Weil es ja rein weinrechtlich, also ich bin dann wahrscheinlich zu sehr ein Rasterdenker oder ein Schemendenker, der sagt, was gibt das Weinrecht her?
Also denke ich, so bin ich auch, aber ich
wo würdest du die Grenze sonst bei der Rosafarbe, beim Grauburgunder, der rosafarben ist, sehen? Sagst du, es ist ein leichtes Lachsdüfte dahin? Sagst du, es ist ein kräftiges Rosé? Das zu ermessen ist dann manchmal schwierig und mit der entsprechenden Alterung, wenn du so einen Wein auch mal 5-6 Jahre auf der Karte behältst, nicht aus Versehen, sondern wirklich gewollt, dann verändert er sich da ja auch, dann müsstest du ja ständig hin und her schieben.
Für mich ist ein Grauburgunder eine Weißweinrebsorte und deswegen kommt das für mich zu den Weißweinen. Also so würde ich denken. Genau. Hier müsste mich jetzt aber in den Gast hinein versetzen. Ich würde den Nebbiolo aber nicht bei den Rotweinen reinsetzen. Also das fände ich auch falsch. Also ihn
auch
hier
eigentlich nicht bei Rosés, weil wenn du den dann einschenkst und der hat keine Roséfarbe, geht dieser typische Rosé-Trinker ja komplett emotional von dir weg. Und da schwierig.
Ich würde ihn bei den italienischen Weißweinen reinsetzen und wer würde es, wenn er ohne meine Empfehlung bestellt werden würde, würde ich es erklären.
Ja.
Also das vorne wegnehmen, bevor ich ihn geöffnet habe. Und dann sehe ich ja gar kein Problem, weil dann kann der Gast ja sagen, oh, das wollte ich so nicht oder deutlich spannender, wenn es so ist. Also ich würde es eher so nehmen.
Ja. Für dich mehr ein Speisebegleiter oder ein Trinkwein? Jetzt so vom ersten Eindruck.
Das beides. Also ich mag die Salzigkeit, die er hat. Und ich sehe jetzt schon, also durch diese Saftigkeit, die wiederum auch mit rumspielt, könnte ich den super zu unseren Vorspeisen auch dazusetzen. Oder vielleicht eher so zu den Amüsbusch, weil er ja doch nicht ganz so super kräftig gerade ist. Also das ist für mich so ein Wein, den ich gerne servieren wollen würde, wenn der Champagner oder der Aperitif ausgetrunken ist und wir mit dem Menü noch nicht starten. Dann einfach nur sagen, komm, wie wär's denn mit dem Gläschen, sollen wir nicht? Und dann würde ich sowas einschenken. Weil das
welche Temperatur, welches Glas?
Ich hab ihn jetzt aus dem Kühlschrank gestellt und ich glaube, jetzt ist es schon eine Dreiviertelstunde, ist er jetzt warm und ich finde ihn jetzt sehr gut so. Da hat eine ganz zarte Temperatur. Ich habe keine Manschette drum gemacht, damit ich das Etikett sehe. Und ich glaube, der hat jetzt so um die 9 Grad. Und das finde ich sehr schön. Würde ihn aber wahrscheinlich kälter servieren. Einfach nur, weil das zum Zeitpunkt in dem Menü ist, wo die Gäste noch nicht offen sind für sowas. Also
ja, wo du noch spielen kannst.
Ja, genau, richtig. Und vom Glas her würde ich nicht in das kleinste Glas, das ich habe.
Denke ich auch. Also, dass die Rotweincharakteristik dann irgendwann richtig emportritt, wenn er Temperatur bekommt und dass er dann mehr Nebbiolo wird, ist das Glas im Allgemeinen für dich wichtig?
Ja, sehr.
Was habt ihr im Restaurant für Gläser?
Gemischt. Wir haben Zalto, wir haben Gabriel-Gläser, so. Eigentlich auf die beiden sind wir momentan beschränkt. Nee, Sophienwald haben wir auch was da. Also Ästhetik ist uns sehr wichtig. Ästhetik und Haptik. Damit erwischen wir die Gäste aber auch immer. Also die lieben das, diese Gläser anzufassen. Also wir haben schon nicht immer nur so diese Gäste, die auf 3-Sterne-Niveau alles selbstverständlich halten. Also das ist, wir überraschen wirklich viele Gäste noch mit unserem Porzellan, aber auch und auch mit unseren mit den Gläsern. Ich hier zu Hause habe Sophienwald, weil ich die auch sehr schätze. Ich mag die sehr gern. Und ich habe sehr in dem mittleren Glas, also die Sophienwald ist ja ein bisschen anders, die haben ja das kleine Weißweinglas, das mittlere, und dann haben sie große Gläser. Und das in dem mittleren habe ich jetzt drin. Und das, da finde ich ihn perfekt drin.
Hat sich das bei dir verändert, deine Betrachtungsweise über Gläser, verschiedene Glasmarken? Oder bist du da einmal fest, immer fest?
Ich glaube, das war mal eine Zeit lang, war das auch für mich so, das war so ein Stellenwert, in welches Glas schenke ich was ein. Mittlerweile sehe ich es eher so, dass mir die, was die Aromen in dem Weinglas machen. Also anders will ich sagen, ich liebe unsere Gläser, aber sie ziehen mir manchmal den Wein zu sehr aus. Und dann möchte ich eigentlich lieber was anderes, möchte ich Weine in was anderes setzen. Also mir ist die Verkostung doch persönlich sehr, sehr wichtig geworden. Halte ich aber auch für richtig, weil das gehört für mich auch zusammen. Ja.
Ist es nur das Glas oder sind es auch andere Sachen, wie du den Wein behandelst, also dekantieren, karaffieren, irgendwelche Tools, die du gebrauchst. Was macht für dich einen guten Service aus? Also sowohl bei dir selber, als auch wenn du essen gehst.
Ich bin ganz arg davon abgegangen, zu dem Gast irgendwie zu sagen, wir dekantieren ihn, ich frage ihn. Früher hätte ich gesagt, da habe ich wirklich, also ich bin von der Meinung weg, dass es meine Aufgabe ist, dem Gastes zu empfehlen, also zu sagen, ich empfinde, also doch, ich kann ihn hinweisen darauf, aber ich möchte nicht mehr sagen, ich würde ihn wirklich dekantieren, sondern ich gehe hin und frage den Gast, was er lieber hat, weil die Gäste wirklich eine Meinung haben, was das angeht. Mhm. Und ich sehe es total ein, wenn ich eine Flasche bestelle, dann lieber ein großes Glas dazu, um die Entwicklung vielleicht schneller zu sehen. Aber okay, auch da muss man natürlich skippen. Es gibt Weine, die brauchen eine Stunde, bis überhaupt aufmachen, aber dann werde ich das dem Gast vorneweg sagen und dann probieren wir den mit dem ersten Eindruck, also damit er das Erlebnis von vorne bis hinten hat. Und das würde ich ihm ja nehmen, wenn ich ihn jetzt dekantiere und erst eine Stunde serviere. Ja. Und ich finde, es ist so spannend, doch genau das mitzuerleben.
Magst du das? Dekantieren, karaffieren oder ist es nicht so dein...
Doch, ja, weil es ja einfach manchmal notwendig ist. Hm. Es ist einfach manchmal ein Muss für Weine.
Gibt es da No-Gos für dich, dass du sagst, manche Sachen nicht, also manche Rebsorten, manche Charakteristiken, mehr Weiß, mehr Rotweine?
Also keine, die alte, eigentlich, wenn ursprünglich haben wir ja Weine vom Depot getrennt, gell? Und das würde ich jetzt fast nicht mehr tun, weil die sich manchmal zu schnell verändern. Also das Glas ist doch mittlerweile so hochwertig geworden, dass die Weine sich so sehr entwickeln können darin. Und deswegen halte ich es für sehr schwierig, einen Wein von vorne weg gleich zu dekantieren. Speziell Rotweine.
Okay. Und sonst vom Service her, hast du da irgendwelche Empfehlungen oder Dinge, wo du sagst, das macht deinen Service aus, das ist deine Handschrift, das ist dein Stil, was kein anderer macht?
Ich arbeite relativ intuitiv. Wohl mache ich mir Gedanken darüber, was Situationen, wie sie zu Hand zu haben sind. Aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, das muss ich machen, weil das ist mein Service. Wir gehen auf den Gast einfach drauf ein. Also wir haben auf dem Schloss unsere Garitos manchmal nicht groß genug, dass wir die Weine am Garito öffnen. Vom Gast, was ja eigentlich ein No-Go ist, den woanders zu öffnen. Wir präsentieren ihn und öffnen ihn dann an unserem Sommelier-Tisch.
Und ist der trotzdem in Sichtweite für den Gast oder ist der außerhalb der Sicht?
Außerhalb der Sichtweite. Und damit hatte ich noch nie ein Problem. Und das heißt aber, also, und trotzdem bei Champagner zum Beispiel ist das eine andere Geschichte. Den Champagner öffnen wir liebend gern am Tisch. Also, weil so die Aperitivsituation natürlich auch ein bisschen dringlicher sieht. Der Gast kommt an und wenn der die Flasche Aperitiv aussucht, dann muss die, dann gehe ich mit ihnen an den Tisch und dann will ich nicht erst wieder weglaufen, weil mir das dann praktisch die falsche, also das ist das falsche Zeichen. Zu sagen, ja, jetzt laufe ich wieder weg, bis wir den Aperitif serviert haben, sondern eine Flasche Champagner kann ich gerne mal schnell am Tisch öffnen, weil es etwas anderes ist, wie man es zelebriert. Aber die Weine, die wir danach trinken, werden ja vorbereitet. Also die kommen ja nicht erst an den Tisch, wenn das Essen schon steht oder wenn das die Dringlichkeit da ist. Und daher, und ich hatte da noch nie ein Problem damit. Aber ich meine, wenn wir beide das jetzt so besprechen, würde ich sagen, eigentlich ein totales No-Go. Und trotzdem im Service ist es gar kein Problem, die Weine so so zu öffnen. Ich hatte auch
war
noch
damals
nie
bei uns aber genauso, als ich im Lehrbach gearbeitet hatte, wir hatten auch einen separaten Sommelier-Tisch, den vielleicht nur 10% der Tische eingesehen haben. Und da haben wir die Weine geöffnet und dekantiert, weil wir im Restaurant selber, es war eben doch enger gestellt, keinen Platz dafür hatten. Ich fand es ein bisschen schade, weil einem selber so ein bisschen die Redezeit genommen wird. Denn wenn du jetzt den Wein aufmachst, wenn du ihn dekantierst, karaffierst, belüftest, dann hat man ja immer diese Handgriffe und kann nebenher mit dem Gast kommunizieren, was über den Wein erzählen, was über das Wetter erzählen oder was auch immer und sich austauschen. Und die Zeit wird eigentlich eingenommen.
Und dann habe ich doch aber danach so viel Zeit, mit dem Gast darüber zu sprechen. Also der hat manchmal, also wenn der Wein nicht zu kompliziert ist und keine Worte von mir bedarf, dann ist es ja eigentlich ganz nett, weil dann der Gast verschafft sich seinen ersten Eindruck und wenn ich dann komme und sage, und was sagen Sie, dann hat er ja schon eine Meinung. Weil oftmals, also dann haben wir auch das schon überbrückt, so von wegen, jetzt muss ich vom Sommelier mal ganz schnell irgendwas degustieren, will ja eh kein Mensch. Also diese Situation kann man dann auch lösen, sondern dann hat er schon mal Zeit gehabt, das zu probieren und dann ist, also ich sehe da gar kein Problem, genauso wie mit Korama, wir machen gerne was mit Korama, aber dieses, dass wir das am Tisch aus der Flasche, dann verspritzt es mir das Glas, ich bin da kein Fan davon. Wir machen das auch an unserem Sommelier-Tisch in eine schöne kleine Karaffe rein und gehen dann mit der Flasche, mit der Karaffe, mit dem Glas an den Tisch und servieren es aus der Karaffe da rein und erzählen halt dann, warum, wieso, ja.
Wie schenkt ihr denn aus? 0,1?
Genau.
Okay.
Richtig,
0,1. Aber schöner Gedanke mit der Karaffe. Das fand ich, das habe ich davor eigentlich nur bei Justin im Tantris gesehen. Und schön, das von euch zu hören. Finde ich eine ganz tolle Lösung, weil es ist in der Tat nicht ganz so ideal, zum einen sehr zeitaufwendig mit Corvin auszuschenken, weil es halt teilweise, je nachdem welche Nadel du hast, es relativ lange dauert. Und zum anderen eben, das Glas sieht nicht wirklich schön aus und da ist die Lösung mit einer Karaffe. Und dann auch der zusätzliche Ansatz, dass der Wein nochmal mehr Luft bekommt, weil es ja oftmals hochwertige Weine sind, die mit Corvin ausgeschenkt werden, die diese Luft dann einfach brauchen.
Richtig. Also, weißt du, es gibt andere Dinge, die wir am Tisch tun könnten, die schöner sind, um einen Wein, also vielleicht dann vinieren, die Gläser vinieren. Also wenn man sagt, also dieses zu viel Show bin ich jetzt auch nicht ein Fan davon, also... Also es gibt Dinge, die ist einfach mir ein bisschen zu aufgeblasen wirken. Und wenn ich dann mit dieser Maschine am Tisch stehe, ist das für mich, ich fühle mich da manchmal immer ein bisschen wie so, wie nennt man das, diese Sensationshascherei, weißt du? Ja. Das möchte ich nicht, ja.
Ja, man kann es auch nicht wirklich elegant einschenken. Da. Na gut, man kann zur Seite gehen, da gibt es auch Lösungen. Ja, ja. Naja.
Doch,
aber
geht,
ich weiß, was
ja.
du meinst, ja. Ja, ja. Wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du zum Wein gekommen?
Ich wollte einfach eigentlich ein Kellner sein, der sich damit auskennt, was er hier gerade serviert. Ich war damals am Tegernsee und ich habe in diesem Haus einfach nur die Inventur übernommen. Ich war dafür zuständig, wir hatten keinen Sommelier, aber das Haus damals war wohl sehr gastroaffin, also nicht nur ein Hotel, sondern halt aber auch was Restaurant und Weine angeht, war Wert drauf gelegen, aber das Gewicht war nicht sehr groß. Also wir hatten 40 Weiß- und 40 Rotweine, also relativ klein. Und trotzdem, und das hat der Direktor damals eingekauft, weil die Kompetenz nicht im Service so da war, die dann das entschieden hat. Oder auch, ja, die Kompetenz kann man sagen. Und so habe ich diesem Direktor halt im Report geleistet, was wir im Keller haben, damit er nachbestellen kann. Und ich habe aber halt einfach das nicht zu nehmen gewusst. Also ich habe im Kühlhaus und dann halt, weißt du, dieses, da steht Weißburgunder drauf. Also das war, ich Für mich allein habe ich irgendwann gesagt, ich verstehe kein Wort davon und bin dann zu einem mir damals lieben Freund und Weinhändler, also von dem Haus, und mit dem habe ich mich gut verstanden, und gesagt, ich denke darüber nach, eine Sommelier-Ausbildung zu machen, eigentlich nur wirklich als reine Fortbildung, weil ich mir damals gedacht habe, das hat wirklich was damit zu tun, dass die mir das Wissen zeigen und ich einfach danach halt einfach Bescheid weiß. Die Realität war ja anders. Also du kommst ja in die Sommelier-Schule, es wäre ganz gut, wenn du schon mal ein Vorwissen hast. Ich hatte das nicht. Es war relativ blauäugig. Der hat mich davor gewarnt, er hat gesagt, das ist eine sehr anspruchsvolle Weiterbildung, und ich habe es trotzdem gemacht, habe mich da durchgebissen, war meistens sehr kleinlaut, weil ich ja weder über Ansprache noch sonst war ich ja in gar nichts geschult, noch hatte ich irgendwelche Routine in irgendwas. Und habe einfach nur aufmerksam zugehört. Also für mich war einfach nur, ich hatte halt einfach die Ambition, ich war dann die erste morgens und habe dann auch immer die Gläser poliert und keine Ahnung, habe halt einfach mich gefreut mit den Menschen, mit der ich die Schule damals in München, in den Siemenswerken war das damals, da war die IHK noch gar nicht da war die Schule noch nicht in die IHK, und habe einfach nur versucht aufzusaugen, so gut wie es möglich war. Und für mich ging dann das mit der Sommelier erst danach los. Aber die Frage war natürlich, wie ich kam mit zum Wein. Eigentlich wollte ich wirklich ein Oberkellner sein. Und mit dieser Ausbildung ist mein Wissenshunger losgegangen. Und so habe ich nicht mehr aufgehört,
darüber nachzudenken. Gab es eine Person, die dich inspiriert hat, oder ein Vorbild, wo du sagst, der hat mich, also außer dem Weinhändler, aber vielleicht gerade der Weinhändler, an die Hand genommen?
Astrid Löwenberg zu 100%.
Ach schön.
Die hat niemals aufgehört, an mich zu glauben. In diesem Moment, wo sie, also die hat mich wahrscheinlich zu 100% eingeschätzt, hat sie. Und hat aber trotzdem gewusst, lasse mal laufen, das wird schon. Und dann, ich meine, danach habe ich halt dann eben, ich habe dann versucht, also ich habe dann Weg, bin den Weg gegangen, um mit Wein zu arbeiten, und habe da einfach nie aufgehört. Und so kam mir das eine zum anderen, weißt du, ich meine auch, dass ich heute so eine kleine Leidenschaft in Sake habe, war ja nur dem Glück geschuldet, dass ich war damals im Monkeys West in Düsseldorf, und das hat ja leider dann zugemacht, obwohl ich mich da sehr gut gefühlt habe, aber ich bin danach ins Nagaya gegangen. Ohne Herrn Nagaya hätte ich niemals den Zugang zu Sake so gefunden, wie ich ihn damals hatte.
Ja. Ja.
Es kommt manchmal, wie es kommt. Einfach mal laufen lassen, das ist eigentlich auch gar nicht so meine Art und Weise, aber da hatte ich Glück, dass ich in diesen jungen Jahren einfach mal alles laufen ließ.
Und die Chance einfach genutzt hast, um dort zu lernen oder das einfach anzunehmen. Findest du, Sake kommt dem Wein gleich?
Ne, ist eine eigene Welt. Und bitte niemals vergleichen, weil damit steht man sich nur selber auf die Füße immer wieder.
Also das hat man die gleiche Komplexitäten, die gleichen Tiefsinn, die gleiche...
Ja, hat man. Definitiv. Und ich habe da jetzt noch mehr... Also vor Corona hatte ich schon was angestoßen mit einem ganz tollen Händler aus Holland. Und es hat echt nach Corona funktioniert. Also musst du mal vorstellen, ich habe letztes Mal diesen E-Mail-Verlauf, den ich mit ihm hatte, habe ich nochmal durchgescrollt, und der ist ja über 3 Jahre gegangen. Also völlig verrückt. Und bis ich dann wirklich die Sachen verkosten konnte, bis ich dann auch nach Holland reisen konnte und die Sachen bei ihm verkosten konnte. Und da habe ich Sake nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebt, weil der viel mit kleinen Familien arbeitet, viel Garage Breweries hat, so gesehen, und mir dann auch viele Wahrheiten, die wir glauben im Sake, weißt du, diese Top 5 der Reissorten, die von denen man den besten Sake macht, oder auch mit diesem Pasteurisieren ich habe ausschließlich Sake probiert, die weder verdünnt waren noch pasteurisiert, und dann auch noch aus Reissorten, die die Familien selber gezüchtet haben. Also da habe ich eine ganz andere Wahrheit und auch ein anderes Geschmackserlebnis gehabt. Wo ich dann wiederum wusste, ich habe keine Ahnung über Sake, und daher für mich Sake wirklich ein Thema ist, ich nehme es jetzt auch da nur noch übers Verkosten, weißt du, Sake ist für mich wirklich, da gehe ich weg vom Wein, den ich in meinem Kopf einkategorisieren will, weil ich Infos habe im Vorweg und dann denke, okay, das habe ich zu erwarten. Genau das Gegenteil mache ich bei Sake, weil ich habe so das Gefühl, also gerade diese Junmai, Daiginjo-Geschichten, ich dachte auch, da kann ich Kategorien finden. Und dann gibt's wieder Fushutsus, die mir das Gegenteil beweisen, die mir eigentlich sagen, es ist ja, oder auch Tafel-Sake, also die praktisch im Basic-Bereich rumschwirren, die aber besser sind als Junmai Daiginjos. Und von daher, ich glaube, ich habe entweder nicht den Gaumen dafür, oder ich habe einfach... Ich denke, dass ich Sake mit Wissen nicht verstehe. Ich kann ihn verkosten und ich habe Spaß daran und meine Gäste haben Spaß damit, und das so nehme ich Sake. Es klingt super amateurhaft, aber ich habe so meinen Weg gefunden mit Sake. Und ich maß mir auch gar nicht an, weil ich glaube, wenn wir beide, Silvio, du und ich, uns jetzt hinsetzen und 2 Monate lang nichts anderes essen und trinken, in Japan sind 2 Monate lang und nur diese Kultur dort leben, ich glaube, dass wir diesen Sake dann anders verkosten würden, als jetzt mit unserem europäischen Gaumen, der ja auf Säure getrimmt ist.
Kann man als Normalweintrinker die Besonderheit im Sake greifen? Du hast es auf der einen Seite genauso formuliert, aber du bist ja kein Normalweintrinker. Mm-mm. Also kann man das verstehen? Und vor allen Dingen, manchmal auch, kann man das Geld wert aufwiegen, weil ein guter Sake, bist du ja auch bei, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro pro Flasche. Ist es das jemanden, der vielleicht nicht so in dem Thema drinsteckt, wert? Oder ist es, die Frage haben wir oft beim Wein auch, aber beim Sake finde ich das noch schwieriger, das in wirtschaftliche Relation zu setzen.
Also mit diesen Sake habe ich ganz schön viele Gäste gecatcht. Also es sind eigentlich Natural Sake, so in der Art, weißt
du? Okay, wow.
Und mit dieser Art von Sake habe ich ganz viele mitgenommen. Und ich wusste das auch, dass diese, also über diesen Kontakt bin ich ja drauf gekommen. Also ich kannte den Kontakt schon in Stuttgart damals. Und dann hatten wir ja einmal die Jungs vom The Chain da und haben auch schon mit ihm gearbeitet. Also das war für mich so 2-mal der Indiz, dass ich mich mit diesen Menschen auseinandersetzen musste. Und mit diesen Sake kann ich die Gäste sehr catchen, weil da oftmals, weißt du, ich bin kein Natural Wine Fanatiker oder so, aber ich erkenne, dass da halt eine Wahrheit hier und da immer einfach drin steckt. Und in diesen Sake stört mich der Alkohol nicht. Die sind so harmonisch ausgeglichen, die sind aber auch keine Junmai Daiginjus, die diese glockenklare Veilchenaromatik mitbringen, wo dann der Alkohol halt einfach manchmal präsent ist, sondern die sind so Umami komplett gebunden, dass die 17% einfach nicht so auffallen, nicht so ins Gewicht fallen. Weißt du, haben wir ja im Wein auch manchmal die Spanier, die halt einfach plötzlich nach 10 Jahren toll sind, weil dann der Alkohol einfach einen anderen Sinn macht, weißt du? Und so kommen mir diese Sake vor.
Wie servierst du die?
Im Weinglas. Und dann, genau, und dann bin ich auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, das ist ein fester Bestandteil im Menü. Ich frage unsere Gäste, ob sie Lust hätten, dass ich was dazu setze. Und mittlerweile ist die Antwort häufiger ja als nein. Und dann gehe ich, und dann haben wir ja unsere Vorspeisen mit der Hamachi oder so, oder mit Thunfisch oder Lachs, die ja natürlich prädestiniert werden. Vom Gedanken her, wenn man logisch denkt, man, okay, jetzt sollte man Sake dazu trinken, weil es ja Sashimi-artig ist. Und dann gehe ich erst recht hin und mach's dann zu den Gerichten, die eigentlich eher französisch wo der französische Stil noch deutlicher ist, weil zum einen sich der Gast mit den Gerichten anders fühlt und dann aber auch er sich lieber ein Urteil machen möchte, weißt du, weil er kennt vielleicht, die Soße scheint ihm vertrauter zu sein und deswegen erlaubt er sich doch eher mir zu sagen, ob es passt für ihn oder nicht, wie wenn er jetzt, wenn nur eine Vinaigrette dabei ist oder wenn der Fisch nur mariniert ist. Und dann finde ich das aber auch spannender, die Weine da, also die Sake dazu zu servieren. Also, und dann auch niemals, also es gibt ja viele verschiedene Temperaturen im Sake, wenn man ihn servieren soll, und ich finde, dann gehe ich auch nie hin und sage, der jetzt zu dem Gang, sondern probieren Sie es doch mal. Wird sich mit jedem Grad oder mit jedem halben Grad manchmal sogar, wird sich diese Sake verändern. Beobachten Sie es doch einfach mal und vielleicht gefällt es Ihnen ja zum Dessert am besten.
Kann Sake reifen?
Ja, kann er, aber das wird im Vorhinein entschieden bei der Brauerei, so wie ich das verstanden habe, weil es gibt Sake, jeder Sake ist ja Jahrgangssake. Und dann gibt's halt welche, die wurden bewusst liegen gelassen oder auch in Zedernholz gepackt. Und dann kriegen, dann schreiben die auch einen Jahrgang drauf. Nicht, und dann gibt's aber wiederum Sake, die sind auch sehr hoch, also auch Junmai Daiginjus, auch die hochwertigsten, die dafür gemacht sind, dass du sie relativ schnell trinkst, weil sie die Frucht verlieren würden. Also nicht jeder Sake kann gleichzeitig reifen. Das, so wie ich das weiß, muss das von der Brauerei vorher entschieden worden sein.
Hast du mal einen gereiften Sake probiert?
Ja, ich habe gerade 2 Jahrgänge im Schloss, 2019, 2020, also gereift, ja. Das ist jetzt, ich glaube, wie gesagt, nicht mit der Weinwelt vergleichen. Und die sind super, also die sind so cremig, so voll, also das ist auch, und da ist, weißt du, ein alter Parmesan, ein roher Schinken dazu, solche Aromen sind da vorher herrschend, also das ist sehr spannend, ja. Viel Umami, ja.
Ist das deine Leidenschaft oder hast du eine andere Anbauregion, die du absolut verfechtest und wo du sagst, da schlummert mein Herz?
Ich glaube, momentan bin ich so hungrig auf Neues. Ich verkoste gerade so wenig neue Sachen und dann bin ich gerade so sehr, wenn jemand kommt und sagt, jetzt habe ich gerade wieder was aus Georgien oder so, und dann denke ich mir so, wow, viel zu wenig probiert, möchte ich sofort, oder auch jetzt, was du mir hinstellst, ne? Ich bin dir super dankbar dafür, weil ich halt einfach momentan irgendwie gefühlt zu wenig an solche Sachen rankomme. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt nur noch andere Sachen verkosten möchte, weil ich habe immer noch die Verantwortung über dem Schloss gegenüber jetzt will ich da nicht zu kundebunt werden, weißt du, wie ich meine? Aber jetzt gerade bin ich sehr wissenshungrig, ja. Und nutze jede Gelegenheit.
Finde ich, erweitert ja auch oftmals so das eigene Bewusstsein. Also auch wenn ich jetzt neue Sachen probiere oder andersartige Sachen probiere, heißt es ja auch nicht, dass ich die auf die Karte nehme, sondern manchmal fühle ich mich ja in meiner dann auch traditionellen Weinwelt oder traditionellen Weinkarte. Das ist ja auch mal auf die Umgebung so ein bisschen abgestimmt, wo man gerade arbeitet oder eben welchen Stil man dort lebt, und habe ein anderes Verständnis dafür, kann es anders verargumentieren, kann es anders darstellen und meine Neugierde dann trotzdem in dem Sinn befriedigt. Was ist bei dir neu? Also sind das auch Länder wie Thailand, Uruguay, Mexiko etc., Indien oder andere Stile, die es so nicht gibt? Oder ist es Moldawien, Georgien, Bulgarien, Rumänien, also dieses neue Alte?
Beides. Also ich habe ein Buch gelesen hier über indische Weine, aber so richtig was probiert habe ich noch nicht. Und nee, ich glaube eher, ja, es gibt Weinanbaugebiete, da habe ich noch gar nichts drüber so richtig erfahren. Und dann gibt es welche, über die habe ich schon relativ viel gelesen. Also ich kann das so gerade gar nicht beantworten. Aber für mich ist auch neu, diese Situation, die ich jetzt hatte. Ich war auf Mythos Mosel und konnte natürlich aus dieser Situation heraus an einem Tag, an dem ich normalerweise gearbeitet hatte, habe ich eine kleine Moderation machen dürfen und habe damit so viele junge Menschen an der Mosel kennengelernt wieder, die so tollen Wein machen, an das wäre ich auch nicht rangekommen ohne diese Möglichkeit. Also im Moment bin ich halt auch den Möglichkeiten recht offen. Also ich freue mich über all das. Ja.
Großartig. Gibt's für dich eine Weinregion, die unterbewertet ist? Also ist es die Mosel, weil du gerade das Thema hattest, die ohne Frage nach wie vor, obwohl sie weltweit anerkannt ist, unterbewertet ist. Aber gibt es für dich irgendwie eine Weinregion, wo du sagst, hey Leute, guckt da mal ein bisschen intensiver hin?
Nee, habe ich gerade so nicht auf dem Schirm. Aber weißt du, und genau da haben wir jetzt den Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich habe den Weitblick momentan nicht so sehr.
Gibt es für dich schon irgendwie eine Planung, wo du sagst, das wäre für mich das Endziel? Ist es Winzerin? Irgendwann zu werden? Wolltest du mal ein Weingut haben?
Wir haben über Corona zu einem Weinberg haben wir bewirtschaften können, weil wir halt zu Hause saßen und so viel Zeit hatten und raus wollten und keinen Garten hatten. Und dann hat ein befreundeter Winzer hatte einen Weinberg, den er gesagt hat, du, der ist für mich wirtschaftlich so sinnlos, weil ich immer Umwege fahren muss dahin. Und deswegen bewirtschafte ich ihn auch wirklich nur, wenn ich zu viel Zeit habe. Und dementsprechend hat er uns die 0,437 Hektar überlassen und dann haben wir den halt ein bisschen auf Vordermann gebracht und was mir einfach nur viel Respekt gegenüber den Winzern noch gebracht hat, aber ich glaube, das ist nicht so mein Endziel, ehrlich gesagt. ist es die Selbstständigkeit? Ich weiß es nicht, weil ich habe auch so viel Respekt vor jedem selbstständigen Gastronomen, jetzt gerade momentan, wo alles so schwierig ist. Ich bin mir einfach, meine Situation bin ich gerade einfach super dankbar. Wo das hinführt, ich möchte es noch nicht sagen, jetzt werden wir sehen.
Was ja trotzdem auch erstmal eine krasse Situation ist, also unser Eingangsgespräch, du hast ja ohnehin sehr viel gerade zu bewältigen, organisieren, auch emotional irgendwo aufzulösen oder zu festigen und deinen Weg dann nochmal ganz neu zu finden. Von dem her, da jetzt noch weiterzudenken oder zu sagen, ach, da soll's hingehen, da spielen erstmal ein paar Jahre andere Leute auch eine Geige in deinem Leben, die das nochmal eben fremdbestimmt dann letztlich für dich. Gab es für dich schon mal ein absolut ultra geniales oder ein richtig schreckliches Sommelier-Erlebnis?
Ja. Ja, und ich glaube, das war auch meine Schuld. Also, da habe ich mich richtig, richtig schlimm gefühlt. Also,
was mache ich da jetzt für einen Pass auf?
nee, das ist, aber das war mein, also im Grunde genommen, ich hab vielleicht war es auch so, es kommt recht, Gott sei Dank recht selten vor, aber das war so, da habe ich einfach, ich dachte, ich tue dem Gast was Gutes und habe den Menschen völlig falsch eingeschätzt und der war dann so böse mit mir. Das war das Schlimmste.
Oh nein.
Ja, ja, das war. Wir haben einen super teuren raren Wein aufgemacht. Und es war Sommertag und wir haben die Klimaanlage laufen gehabt und trotzdem habe ich den Wein mal schnell auf das Eis gestellt. Also nur, damit das Glas kalt wird von der Karaffe. Also der war dekantiert, der Rotwein. Und ich wollte, dass das Glas wieder kühl wird und nicht der Wein. Und das hat der Gast missverstanden. Also war halt dumm, weil ich hätte vielleicht kommunizieren müssen. Aber dann, da wurde ich ganz schön in Frage gestellt. Und das hat mich verletzt einfach, weißt du. Und das war für mich so, warum muss man Menschen verletzen? Das war, glaube ich, das Einzige, was ich darunter nicht verstanden habe. Aber ja, mein Gott, passiert, ja. Gell? Habe ich gelernt draus.
Ja, das ist, also man muss sowas, glaube ich, auch immer als lernenden Meilenstein irgendwo sehen. Mhm. Und es halt einfach, einen Fehler kann man immer machen, solange man Fehler nicht zweimal macht.
Mhm, richtig. Puh. Da habe ich jetzt
glaube ich dann auch so der, oh Gott, ja, der Punkt, den du dann wahrscheinlich auch an Esther weitergeben kannst. Also ich glaube, sie ist ja dein großes Siegerin gerade, ne? Dass du sie begleiten kannst und von deiner Erfahrung profitieren lassen kannst.
Ja.
Und ein schönstes Erlebnis, also wo du sagst, dass dich das berührt hat oder wo du selber ganz ergriffen warst? Bei Kollegen oder bei dir?
Mhm. Also habe ich gar nicht so dieses eine Erlebnis. Also mir fällt gerade leider nichts ein. Weil ich habe wirklich, ich bin oft gerührt, wenn die Gäste sich so freuen, auch dass es gepasst hat. Aber so dieses eine Erlebnis habe ich gerade eigentlich gar nicht. Vielleicht kommt
wahrscheinlich
nachher nochmal.
Ist es aber auch, dass du, ja total, werf's rein, aber ich glaube, das Problem in Anführungszeichen, was natürlich kein Problem ist, ist, dass ihr so viele schöne Erlebnisse habt, weil ihr jeden Tag besondere Momente für andere schafft. Ihr spielt ja da die absolute Champions League und wenn der ein oder andere sein besonderes Sommelier-Erlebnis skizziert, dann werdet ihr da ganz, ganz weit vorne mitschwimmen. Und somit habt ihr jeden Tag besondere Sommelier-Erlebnisse und nicht dieses eine, was dann irgendwie herausleuchtet. Und das dann irgendwie dann noch herauszuarbeiten, ist dann, glaube ich, schwieriger. Also ihr seid ja auf der Sonnenseite und natürlich fällt dann so ein Schatten, wie den du gerade skizziert hast, nochmal ganz anders auf. Mhm. Aber die Sonne nimmt man da ja dann gar nicht mehr bewusst wahr. Und
trotzdem will
das
ich
ist einfach schön, dass du.
Ich wertschätze sie schon, aber ich glaube, das ist auch der Anspruch, weißt du, dass ich sage, ich möchte, dass jeder ein besonderes Erlebnis irgendwo hatte. Kein Tisch wird irgendwie nur abgearbeitet, weißt du? Selbst jetzt am Wochenende, wenn wir wenn so eine große Veranstaltung eigentlich eher Bankett-Charakter hat, ich kann die vier Gäste an diesem Abend und wir machen wir machen diese Veranstaltung immer ein bisschen größer als unser Standard à la carte Service. Also wir stellen nochmal ein paar Tische rein. Und selbst da ist es mir wichtig, dass wir Individualität schaffen. Ich kann dir vier Tische nennen an dem Abend, die ein besonderes Augenmerk brauchten. Und das haben wir geschaffen, weißt du? Und das ist nicht so, also trotz des Bankets zu sagen, wir schaffen es, dass doch noch Individualität entsteht. Ja.
Und ist auch ganz wichtig und glaube ich auch wichtig für einen selber, dass man die Freude dabei behält und dass es kein Standard wird oder dass man, weil für den Gast ist es ja auch kein Standard, zu euch zu kommen.
So wie ein Koch ein Signature-Dish hat, hat er im Weingut einen Signature-Wein. Ein Wein, der das Fundament des Weingutes ist, aber zugleich auch wie kein anderer die Handschrift und den Stil des Weingutes spiegelt. Und beim renommierten Portweinhaus Ramos Pinto ist das der RP10. Dieser steht als Symbol für die Raffinesse, die historische Tiefe und die technische Meisterschaft des modernen Portweins. Der 10-jährige Tawny Port ist das Ergebnis akribischer Assemblageprozesse und langer Reifung in kleinen Holzfässer. Durch diese Prozesse erhält der RP10 seine charakteristische Bernsteinfarbe, die ihm seine tiefe Eleganz und Komplexität verleiht, die von Holz, getrockneten Früchten, Nüssen und einer dezenten Karamellnote untermalt wird. Aber was ist es eigentlich, ein Portwein? Oder besser, wie wird er gemacht? Das Besondere beim Portwein ist, dass er nur eine kurze Gärung durchläuft. Farbe und Aroma und viele andere Stoffe werden durch das Stampfen der Maische mit Holzstößeln, neuerdings auch Maschinen oder traditionell im großen Umfang auch noch mit bloßen Füßen extrahiert. Die Gärung des maximal halb ausgegossenen vergorenen Weines wird durch Zusatz eines farb- und geschmacklosen Weingeistes mit 77 Volumenprozent gestoppt. Er wird aus Weinen aus dem Süden Portugals oder auch aus Überschusswein des Douro selbst gebrannt. Im Durchschnitt werden 440 Liter Wein 110 Liter Weingeist zugesetzt, was den Inhalt von 550 Liter der Pipes ergibt, den traditionellen Douro-Fässern. Die Grundweine werden noch in den Kellereien der Produzenten im Douro-Tal fertiggestellt. Sie werden in großen Betontanks in den Weinbergen gelagert und dann im Frühjahr in die Porto-Vorstadt Vila Nova de Gaia am gegenüberliegenden Flussufer transportiert. Erst dort werden die Weine in den Kellern am Nordtank und in den Lagernhäusern der hier ansässigen zahlreichen Portweinhäusern in langer Reifezeit und durch kunstvollen Verschnitt zum berühmten Likörwein. Bis zum EU-Eintritt Portugals im Jahre 1986 mussten hier alle Portweine den Lodges reifen, abgefüllt und ausgeliefert werden. Und zu gerne fokussieren wir uns mit dem RP10 hier nicht auf den britischen Stil mit dunklen, süßen und fruchtigen Weinen, den Ruby, sondern auf den portugiesischen Portweinstil mit ihren eleganten, weichen Tawny-Weinen. Tawny bedeutet Lohfarben. Durch die längere Reifung entwickelt dieser Portwein eine Farbpalette, die von Bernstein bis Maragoni reicht. Diese Färbung entsteht im Gegensatz zu den meist rötlich-schwarzen Farben anderer Portweintypen durch die Verwendung von leichteren Weinen mit geringerer Farbintensität sowie den höheren Anteil an Weißwein in dieser Cuvée. Es ist immer ein Verschnitt aus mehreren Jahrgängen. Das als Durchschnitt zu verstehende Alter der verwendeten Weine ist am Etikett angegeben, also in unserem Fall 10 Jahre. Ramos Pintos, eines der traditionsreichsten Häuser, hat den RPC so komponiert, dass er die Essenz des gereiften Weines widerspiegelt, was zu einer subtilen Balance zwischen Frische und Reife führt. Es ist ein Blend, der durch die Wahl hochwertigster Trauben aus verschiedenen Lagen im Douro-Tal und eine präzise Fassreife geprägt ist. Die behutsame Holzlagerung über ein Jahrzehnt hinweg trägt zu der enormen Komplexität und Tiefe bei, die Weinliebhaber weltweit schätzen. Anders als bei vielen Portweinen, die jung getrunken werden, entfaltet sich beim RP10 eine intensive Aromatik von getrockneten Früchten, Honig, Mandeln und feinen Gewürzen, während die Tannine im Verlauf der Reifezeit weicher und geschmeidiger werden. Sensorisch zeichnet sich der RP10 durch eine samtige Textur und ein lebendiges, dennoch harmonisches Säuregerüst aus, das ihn besonders vielseitig macht. Doch warum kann Ramos Pintos das so gut? Komm mit mir auf einen kleinen Exkurs in die Geschichte, das erklärt vieles. Adriano Ramos Pinto war kein träumerischer Künstler. Als er mit nur 21 Jahren das Weingut im portugiesischen Douro-Tal gründete, hatte er eine ganz klare Vision. Die Quinta do Bom Retiro existierte bereits seit über 100 Jahren, aber Ramos Pinto brachte neuen Schwung in das alteingesessene Weingut. Er entschied sich, nach Brasilien zu exportieren und innerhalb weniger Jahre eroberte er den dortigen Portweinmarkt. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts stammen bereits 50% aller nach Südamerika verschickten Flaschen von Ramos Pinto. In der Nähe vom Pinhão befinden sich die Weinberge von Ramos Pinto. Ursprünglich wurden die Weinberge in traditionellen Terrassenlagen bewirtschaftet. Um das älteste Weingut von Ramos Pinto, die Quinta do Bom Retiro herum, etablierte das Unternehmen den Anbau von Terrassenanlagen, die den Höhenlinien folgen. Ramos Pinto war auch das erste Unternehmen, das diese Steillagen im Douro mechanisch bewirtschaftete, was eine kleine Revolution darstellte. Die Quinta do Bom Retiro wurde 1789 gegründet und erstreckt sich über etwa 110 Hektar Rebfläche in einer Höhe von 110 bis 400 Meter. Hier werden ausschließlich rote Rebsorten angebaut. Das zweite Portweingut des Unternehmens ist die Quinta do Sponsares mit 25 Hektar Reben, die auf über 600 Meter Höhe wachsen und besonders aromatische, frische Weine hervorbringen. Die Quinta da Erva Moira mit insgesamt 234 Hektar gehört ebenfalls zu Ramos Pinto. Seit den 1980er Jahren hat das Unternehmen hier weiße und rote Rebsorten weiterentwickelt. Die Weine aus diesen Weinbergen zeichnen sich durch große Konzentration und volle Körper aus. Heiße Sommer und kalte Winter prägen das Klima dieser Weinberge. Die Bekanntheit seiner Portweine verdankt das Unternehmen bis heute einem unerschütterlichen Qualitätsanspruch. Der langjährige Chefönologe João Nicolau Almeida revolutionierte den Weinbau im Douro-Tal, als er 1976 ins Unternehmen stieß. Er erforschte akribisch die Möglichkeit des Anbaus an den Steilhängen des Douro-Tals und trug maßgeblich zum Ruhm des Douro-DOCs bei. Seit 2014 führen Jorge Rosas als Manager und Ana Rosas als Chefkellermeisterin das Unternehmen. Ramos Pinto gehört heute zur Röderer Familie und steht für Qualitätsweine sowie einige der besten Portweine der Welt. Vielen Dank für diese großartigen Portweinerlebnisse und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Weißt du, was die Besonderheiten für mich sind? Vielleicht halte ich da gerade fest, es ist so, ich spreche leider kein Französisch. Ich habe es schon oft probiert. Es gibt ein paar Brocken Smalltalk zwischendrin, die ich machen kann, aber ich kann den Gros meiner Konversation nicht auf Französisch führen. Und dann habe ich Menschen drin sitzen, die eigentlich nur Französisch sprechen und schlechtes Englisch. Und wir trotzdem den ganzen Abend aneinander hingen, weil wir uns über Wein ausgetauscht haben. Kannst du dir das vorstellen? Also Hand- und Fußkommunikation, und der Wein war die Sprache eigentlich. Er konnte mir auf Englisch vorneweg mitteilen, dass er super interessiert ist am Wein und er mag einfach nur kein Rosé. Und dann dachte ich so, okay, ist das sein Standard, ne? So, weil er sagt, ja gut, kein Rosé, ne? Aber, und dann haben wir ihm aber trotzdem dann konnten wir einfach mit ein, zwei Dingen, Handgriffen, anderen Weinen, den Abend so besonders machen für ihn. Und das war anspruchsvoll. Und trotz Hand und Füße, also sein Nachbar zum Beispiel wiederum hat von dem Englisch gar nichts verstanden und er hat dann übersetzt, oder ich habe eine Kollegin geholt und die hat mir dann noch gesagt, was ich auf Französisch eigentlich gerade sagen wollte. Also die hat auf Französisch übersetzt, was ich gerade sagen wollte. Also so haben wir dann den ganzen Abend begleitet und wir uns quasi, also wirklich mit einem festen Händedruck verabschieden und sagen, danke für den Abend, es war echt toll.
Ach schön. Mhm. Ja, Wein ist die Sprache.
Ja, wirklich. Das sind doch ganz besondere Momente.
Ja. Gibt's für dich einen Ort, wo du gerne einmal Wein empfehlen würdest? Also du hast dich jetzt hier ganz bewusst nochmal für Schloss Berg, für Christian Bauer entschieden. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, oder mir würde es zumindest so gehen, dass in dieser Überlegungsphase denkt man ja, auch da wäre es mal schön oder das würde ich ganz gerne. Aber gibt's, wo du nur für einen Tag reinsneaken könntest?
Die Frage habe ich, über die habe ich schon echt überlegt. Das ist so, es gibt so viele besondere. Ich glaube, ich würde es ganz gerne mal in einer anderen Kultur einfach probieren. Weißt du, jetzt angelehnt an das, was ich dir gerade erzählt habe, aber dann wiederum in der Kultur. Für mich ist die japanische Kultur zum Beispiel so super komplex und auf der habe ich auch so Respekt, weil die ja ganz anders denken einfach wie wir in Europa. Und ich glaube, da würde ich ganz gerne mal Wein empfehlen, aber jetzt in der Location kann ich dir das so gar nicht nennen.
Also, ist auch interessant, ich war jetzt über 3 Wochen in Japan im Sommer.
Wow.
Und allein die dort ein Weingut zu besuchen, ist eine so andere Respektkultur auch. Mhm. Wie man miteinander umgeht, wie man die Weine probiert, wie die Weine einem eingeschenkt werden, wie man kommuniziert, wie man Sachen auch zeigt, wie das dramaturgisch alles anders inszeniert ist, also auch in ganz kleinen Weingütern. Mhm. Das war schon unfassbar beeindruckend, daher kann ich das sehr nachvollziehen. Und ich glaube, ja, in Japan Sommelier zu sein, das ist, wäre, glaube ich, eine riesen Herausforderung bis unmachbar, weil es ja da so viele Regeln, also selbst beim Einsteigen in die U-Bahn gibt es 5 Regeln, an die wir niemals denken würden. Und ja,
stimmt. Und da kommen wir jetzt an dem, weißt du, wenn wir jetzt die Location raussuchen würden, würden wir uns wahrscheinlich was recht
naheliegendes.
Bekanntes raussuchen, aber ich glaube, da haben wir nur europäische Gäste oder internationales Klientel drin, weißt du? Ich glaube, wir müssen uns halt einfach eine Location raussuchen, die, also nochmal an den Sake-Händler, der Holländer, der war 20 Jahre, 30 Jahre in seinem Leben hat er schon in Japan gelebt, 15 davon ohne Sake und 15 mit. Und die Sake hat er auch nicht von den Japanern mitbekommen, sondern der war dann in Kyoto in einer Bar und da saß dann ein Koreaner drin, der die Bar geführt hat und der hat ihn auf diese Weine gebracht, weißt du so, auf diese Sake gebracht. Also weißt du, das ist halt einfach auch nie das Naheliegendste so und daher musst du, glaube ich, eher in solche Läden, wo du tiefer in die Kultur rein kannst, damit du sowas machen kannst.
Mhm.
Ja.
Wow, interessant. Gab es einen Weinladen, der dich mal beeindruckt hat? Eine Bar oder ein Geschäft?
Du hast mir die Frage vorneweg gestellt und ich habe darüber nachgedacht und ich kann es leider so nicht beantworten. Also ich war in Vino Verde in Lissabon. Das war ganz arg toll, aber einfach nur, weil es so gelebt war. Oh Gott, das war dieser kleine Laden und alle standen, also um diesen Laden bis nach zum Ultimo war eine Riesentraube. Und alles junge Menschen und alle haben Wein gefeiert.
Oh, herrlich.
Das sind, ja, oder? Herrlich. Das habe ich auch gesagt. Und die gibt's ja in Venedig gibt's den auch. Und ich war halt in dem in Lissabon und das sind echt tolle Menschen. Also da war wie freundschaftlich. Ich habe zum Schluss noch ein T-Shirt, das trage ich bis heute, noch ein T-Shirt geschenkt bekommen.
Also, sehr niedlich.
Da, und ich fand es so toll, wir haben uns da verabredet und deutsche Pünktlichkeit, wir treffen uns um 8 und wir haben bis um 9:30 standen wir hier rum und haben auf unsere Freunde gewartet. Das fand ich so. Und das war so normal und die kamen dann auch nicht zu 14, sondern zu 20 gefühlt und das war echt verrückt.
Herrlich.
Ja.
In Lissabon war ich im Black Sheep. Das, wenn du mal wieder dort bist, einer der absolut interessantesten Weinläden, die ich je gesehen habe, ist natural ausgerichtet, was ich bin da sehr, sehr offen dem gegenüber, aber auch klein. Ich glaube, in den Laden selber passen 5 oder 6 Leute, wenn es hochkommt, 10.
Cool.
Ist nur eine Bar und ein Sommelier, der empfiehlt und der aber sich für jeden Gast, da stand eine Riesenschlange auch draußen, hat sich für jeden Gast die Mühe gemacht und das erklärt, den Wein empfohlen, 2, 3 Weine immer parallel probieren lassen, bevor man sich für ein Glas entscheidet. Und das war unfassbar. Es war für mich so pure Weinleidenschaft. Daher kann ich das, im Vino Verde war ich nicht, aber kann ich das mega, mega nachvollziehen. Und dort eben auch Riesentraube draußen, alle leben Wein, ganz, ganz tolle Musik und bis in den Abend rein.
Vielen Dank, habe ich notiert. Sehr cool. Habe ich mir aufgeschrieben fürs nächste Mal.
Was wärst du, wenn du kein Sommelier wärst?
Also ich glaube, ich wäre dann doch immer noch Dienstleister. Oder Handwerk. Ich wäre im Handwerk irgendwo. Meine Eltern sind beide gelernte Schlosser. Also so, weißt du, Schweißen und so. Ich komme vom Bauernhof. Also ich wäre irgendwo im Handwerk auf jeden Fall. Ja. Also ich finde Holzarbeiten ganz arg toll. Ich glaube, ich wäre irgendwie...
Kannst du das? Kannst du drechseln und schnitzen und...
Nee, also ich stelle mich nicht ungeschickt an, aber nein, kann ich nicht. Ich kann... also wir haben einen Wald in der Familie und der Wald muss verarbeitet werden, der muss bearbeitet werden. Das ist, also ich bin eher so fürs Grobe ein bisschen, weißt du, so Kraftarbeiten und so. Ja. Wir haben auch hier zu Hause einen Schwedenofen, das war mir immer wichtig, dass ich Holzwärme habe im Winter. Und das sind eher so meine Dinge. Nee, da bin ich ein bisschen grob gebaut.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Keine Ahnung, gib mir mal einen Anhaltspunkt. Was wärst du?
Also interessante Frage, weil ich die Frage am Samstag erst beantwortet habe.
Oh je.
Mir die auch gestellt. Und ich habe es damit so ein bisschen immer verglichen, wenn du fragst, wer im früheren Leben irgendwas war. Da waren irgendwie alle immer Könige und irgendwelche Architekten oder irgendwelche Musiker und zwar keiner die Kröte. Und deswegen glaube ich, wenn ich ein Wein wäre, wäre ich wahrscheinlich mehr eine Rebsortencharakteristik. Ich wäre eine Scheurebe. Also hoffentlich relativ interessante Eltern, völlig konträre Eltern. Es kommt immer drauf an, in welcher Umgebung sie präsentiert wird und sie kann sowohl attraktiv als eben auch wahnsinnig tiefsinnig sein, kann sehr authentisch sein, kann sehr eigensinnig sein, dient aber letztlich immer dem, dass es andere bereichert. Zwar auch fordert, aber schöne Momente schafft. Und deswegen glaube ich, ich wäre eine Scheurebe.
Aber auch, weil es so bunt ist?
Ja, aber das Bunte muss man wirklich erst herausarbeiten oder für das Bunte muss man sich von der Vordergründigkeit nicht blenden lassen.
Okay, dann kann ich mich auch entscheiden. Ich glaube, dann wäre ich, also ich denke, ich wäre dann eher Silvana.
Silvana, okay.
Ja, ein bisschen Understatement. Kann einfach sein und kann aber eben auch gerne ein bisschen Kraft, also nicht nur ein bisschen, sondern kann auch große Weine. Also und das mit dem Groß, nicht, dass ich groß bin, sondern Möglichkeit eben im Schlossberg das zu tun, was wir da tun. Also die Möglichkeit gibt's und die kann umgesetzt werden. Aber von der Idee her bin ich eigentlich eher ein bisschen mehr an das Statement.
Extrem unterschätzte Rebsorte. Also sie hat zum Glück jetzt die letzten 10 Jahre eine gewisse Präsenz bekommen. Aber es ist der Hammer, was teilweise an Silvanern produziert wird, welche Langlebigkeit die haben, welche Strahlkraft die haben, welche eigene Identität oder Authentizität die haben können, wie stark die jegliche Art von Einfluss spiegeln. Für mich die eigentlich eine der schwierigsten Rebsorten, weil sie jeden Fehler des Winters komplett offenbart. Und es macht keine Rebsorte so krass. Jetzt so eine Scheurebe, was ich halt bin, da wischst du einmal so drüber, hast du ein bisschen Frucht, lecker. Aber beim Silvaner ist das gnadenlos, finde ich.
Und das würde ich bei der Schwede jetzt aber auch nicht sagen. Wirklich nicht. Die muss man.
Naja, aber da kann man schon ein bisschen mehr kaschieren.
Da bin ich, ja, aber da geht auch manchmal so viel schräg und dann ist, also wenn man die nicht richtig anfasst, dann ist ja auch manchmal schräg im Mund. Also weißt du, nein, das ist so. Aber ja, danke schön.
Stimmt schon. Aber hin zu dem, wo du vor der Entscheidung stehst, ich habe die abgepresst, dann kannst du beim Silvaner schon zu viel falsch machen. Und bei der Scheurebe nimmst du dann irgendwie noch eine Aromhefe dazu und dann hast du wenigstens irgendwie ein bisschen blabla. Und dann hast du irgendeinen Laberwein, aber den kannst du zumindest vercheckern. Und das ist beim Silvaner dann schwierig.
Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie tief du in der Önologie drin bist, aber wir haben das ein Jahr versucht mal mit dem Weinberg, den wir hier bewirtschaftet haben, und das ist Riesling, alte Reben und ich dachte, wir können hier mal ein Kabinett Feinherb machen, und dann, weil wir das halt in der Freizeit machen, haben wir gelesen, bevor der Regen kam, und jetzt ist es irgendwie so eine mit 14 Säure, 12 Gramm Restzucker, aber wenig Alkoholgeschichte. Also das ist kein Kabinett Feinherb geworden. Weißt du mal, so einfach ist das halt einfach nicht mit dem Wein machen, gell? Tja, sehr komplexes Thema. Vor jedem Respekt, der mit Önologie viel zu tun hat. Also ja.
Ja. Gibt es irgendwas, was ähnlich komplex ist? Also wie Wein? Ist es für dich Musik? Ist es keine Ahnung, Kunst, ist es Essen oder?
Musik und das, was es so verbindet, also im Tanzen, weißt du, dieses den Körper spüren und den Dach, Musik bewegen, das ist für mich schon auch sehr komplex.
Ist das verbindbar, Musik und Wein? Ja?
Ja.
Also findest du, zu Musik gibt es immer den richtigen Wein oder verändert die Musik den Wein oder der Wein die Musik?
Der Wein, die Musik vielleicht, ja, weil die Musik ist für mich etwas sehr Beständiges, Festes. Also ich glaube bestimmt jemand, der vielleicht mehr into Musik ist, der kann das vielleicht auch nochmal anders sehen oder so, aber ich nehme Musik, wie sie ist, weil ich bin keine Künstlerin, ich mache keine Musik, sondern ich nehme sie ja nur an. Und dann, das Einzige, was ich dazu zeigen kann, ist der Wein, den kann ich aussuchen und deswegen verwendet für mich der Wein die Musik. Beziehungsweise ich kann, weißt du, ich liebe Klavier, weil mir einfach, ich mag das Melodische, das Wein kann heiter sein und ein Klavier kann heiter sein und kann aber auch, kann einfach so viel Emotionen widerspiegeln. Und das kann man ja dann mit dem Wein verbinden, ne? Also so ein Knackigkeit drin, eine Knackigkeit, super charmante Scheurebe ist für mich immer eher was Positiveres, wie wenn ich sage, ich mache hier so einen melancholischen breit ausgebauten Meursault vielleicht manchmal, weißt du, das ist so. Und dann nimmt man die Musik anders wahr, ja.
Spielst du ein Instrument?
Ich hab mal Tenorhorn gespielt. Tenorhorn ist die kleine Version von einem Bass, also es ist ein Blechblasinstrument. Ja. Und das habe ich sehr gern gemacht und das vermisse ich mittlerweile wieder. Das habe ich halt in der Teenagerzeit habe ich das gespielt. Und jetzt würde ich es ganz gern noch können. Ich habe letztens mal das von meinem Cousin in der Hand gehabt und da bringt leider keinen Ton mehr raus, weil der ja die Lippenspannung, weißt du. Die Lippenspannung ist ja da sehr wichtig. Und da merkt man erstmal wieder, also was früher, ich habe das als selbstverständlich hingenommen, dieses Instrument zu spielen. Und dass man das jetzt nicht mehr kann, das ist, hat mich schon, ja.
Ist das nicht wie Fahrradfahren, dass wenn man einmal, dass man es relativ schnell wieder drin hat?
So, ich müsste üben, dann kann ich das sagen, aber ja.
Hast du sonst ein Hobby, irgendwas, was für dich ein Ausgleich? Klar, jetzt gerade ein Kind, das ist ein großes Hobby, aber
ja, richtig.
Irgendwas, was dich begeistert, fordert, also Ausgleich?
Tanzen, Ballett und war immer eine Riesenleidenschaft für mich, das habe ich lange, lange gemacht. Das ist auch etwas, das habe ich zu einer Zeit in meinem Leben gemacht, also blöd zu sagen, ne? Aber ich habe das halt mit meinem siebten Lebensjahr angefangen und habe erst mit 19 wieder aufgehört, weil ich dann halt im Job so weit drin war, dass es halt nicht mehr ging, das zu bewerkstelligen. Aber das war so, muss ich dir nicht sagen, Kindheit prägt halt einfach sehr und das fühle ich schon immer noch. Also obwohl es sehr lange her ist schon so, aber diese Bewegungen, das, was man dann damit fühlt und was man damit macht, das Mhm. Also es ist kein aktives Hobby mehr. Aber
ich glaube, wenn man einmal so in diesem Ballettthema drin ist, dann wird man da nie rauskommen.
Und das weiß ich, weil ich in Wiesbaden war, ich damals in der Ballettschule und ich habe und war da in manchen Gruppen, weil wir halt nur so eine Hobbygruppe waren, eine der jüngsten. Also ich weiß, dass das irgendwann wiederkommen kann, auf jeden Fall.
Mit Internat, wenn du sagst Wiesbaden?
Nee, das war, da ich habe, als ich in Wiesbaden, also als ich im Kronschlösschen gearbeitet habe, da bin ich nach Wiesbaden zum Tanzen, so. Also in die Musik, bin ich so als Laie quasi dahin.
Ja. Ja. Wir haben ja hier in Dresden haben wir die Palucca-Schule. Ich weiß nicht, ob die was sagt. Von Greg Palucca. Ja. So eine der Ballettschulen in Europa. Und die Kids kommen dann manchmal mit 7 Jahren ins Internat und bleiben dann, bis sie 17, 18 sind, bleiben ihre gesamte Kindheit in diesem Internat und leben das dort. Das finde ich so, also so heftig eigentlich. Aber die scheinen da alle so glücklich mit. Und
so verrückt war das bei mir nicht. So also ich hab einmal in der Woche hatte ich Unterricht. Also das war alles. Aber das prägt trotzdem ziemlich, ja.
Wahnsinn.
Sehr.
Und jetzt Wein. Sammelst du eigentlich Wein? Also geht's bei dir so, ist bei dir so verrückt, dass du sagst, ich brauche unbedingt mal, nee. Den riesen Weinkeller, du bist eher die aktive
Trinkerin. Ich bin Weintrinkerin, genau richtig.
Die für den A.
Also es gibt so ein, zwei Stückchen, die lege ich weg. Für mich oder für vielleicht auch für meine Tochter. Aber das war's dann auch. Also ich bin.
Hast du für deine Tochter Wein gekauft? Oder planst du da?
Ich plane, ja, richtig.
Für später?
Ich habe schon so ein, zwei Winzer angehaut.
Es braucht ja noch ein bisschen, bis der dann auf dem Markt ist.
Genau.
Okay. Habe ich damals auch, also für meine Kinder, und da ich ein bisschen Wein weggetan habe. Und es sind interessante Sachen mittlerweile geworden. Also teilweise sehr riskante Weine, teilweise sicherer. Cool. Beim Großen war ich noch riskanter. Hat damals witzigerweise Philipp Kuhn für mich einen eigenen Wein gefüllt. Da war er aber auch noch, das war 2003, gerade erst in diesem Betrieb am Rhein wachsen. Und dankenswerterweise Holger Koch aus dem Badischen. Und die haben dann so beide den Namen, also haben beide den Namen Tristan. Das fand ich ganz ganz ergreifend. Ja, ne, kann ich empfehlen. Also man das, hat eine gewisse Wertigkeit und trägt dann das, oder trägt sich durch das Leben der Kinder. Und die Kinder wertschätzen, wenn man so 2, 3 Weine und die dann eben auch so publiziert, wertschätzen das nochmal ganz, ganz anders. Wenn man auch so an besonderen Tagen zum 14., 18. Geburtstag oder so, oder vorher dann schon ohne Kinder irgendwie die Flasche öffnet und sagt, das sind dein Wein, ist schon besonders. Nee, kann ich sehr empfehlen.
Meine beste Freundin hat jetzt im August ein Kind bekommen, die lebt aber jetzt in der Schweiz. Und deren Kind, also ich bin die Patentante dieses Kindes. Und die beiden machen jetzt am Vierwaldstädter See ein Weingut. Also da gibt's kein, es ist kein Weinbaugebiet, das wissen wir beide. Und die sind die einzigen 2,5 Hektar weit und breit. Also bei Luzern gibt's wohl ein paar Sachen, ich weiß, aber weit und breit dort am Vierwaldstädter See sind sie die einzigen. Und die haben jetzt einen Sektgrundwein aus Sauvignon Gris gemacht. Und der schmeckt jetzt fantastisch und da werden Flaschen erst degustiert, wenn die beiden im Trinkalter sind, wurde entschieden. Und das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Sache.
Krass. Interessant, wow.
Bin so gespannt. Ja.
Das wäre auch ein schöner Ansatz, sowas. Aber es wird immer so mehr oder weniger, viele machen es einfach, dass sie irgendwie so eine Flasche kaufen oder 6 Flaschen, weil das Kind aus dem Jahr kommt. Aber ich bin auch mal ein Freund davon, lieber nicht ganz so super teuer und davon viel. Das ist dann, dass man es wirklich aktiv trinkt und dann nicht irgendwie, und ich bin auch ein Freund davon, lieber weiß als rot und dann auch gern weiß mit Restsüße. Wenn man sich die Situation vorstellt, wenn der Spross oder wenn das Kind dann irgendwann den Wein mittrinkt und du hast dann irgendwie so einen alten, modrigen Bordeaux, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, 2000 blablabla, Figeac. Und das ist der erste Wein, der das Kind probiert und dann sagt, das gewöhnt es ja ab. Aber wenn du dann irgendwas mit einer gewissen Restsüße hast, eine Spätlese, Auslese irgendwie von der Mosel, herrlich.
Ja.
Und das mögen die dann auch.
Ja, wirklich wahr. Ich finde es ganz süß, wir haben nämlich jetzt auch ein Bild gemacht, da hat die Fritzi den Saft probiert von diesem Grund, vom Sekt. Also bevor er in die Gärung ging, haben wir ihn probiert. Und das ist auch so, das sind so Momente, das ist Ja, das ist ganz, ganz besonders. Und von daher, ich gebe dir recht, weil was willst du denn? Also das sind so, das lieber erzähle ich mal da davon oder auch, ja, als wie wenn man jetzt sagt, das hat jetzt, schau mal, der hat damals 800, was ja. willst du denn auch sagen? Ja. Schau mal, das ist ein Oprion und der kostet 2000 Euro, was interessiert die doch gar nicht, weißt du, ich meine.
Ja, und meistens machst du es dann ohnehin nicht auf. Also ich würde die Flasche Aubryon schon verschenken, aber dann mit einem 600 Flaschen Weinkeller. Und man sagt, das ist nicht der einzige Wein, an dem man alles klammert, sondern wenn man irgendwie das Budget dafür hat, dann den ummanteln von mir aus dann irgendwie so als besondere. Aber der Wein kann das auch gar nicht erbringen, welche Erwartung man dann 20 Jahre an dem Wein irgendwie klammert, wenn der dann irgendwie aufgemacht wird. Und dann ärgert man sich vielleicht, wenn man dann das Gefühl hat, ach, das ist ja doch nicht wert.
Da, apropos, du hast noch eine zweite Flasche.
Wenn wir gerade bei Rotwein sind, ne? Könnten wir...
Dachte mir, bin ich gerade drauf gekommen. Du warst sehr großzügig, dass du mir Le Volte schickst.
Dachte ich, dass es interessant sein könnte. Auf der einen Seite eher was Unbekannteres mit dem weißen Nebbiolo, mit dem Alpi Redice. Zum anderen den Le Volte, wo ich weiß immer nicht, welcher Wein für ein Restaurant geeigneter wäre, also für ein Restaurant wie das eure, ob es der Le Volte wäre oder ob es Onleyer selber wäre. Ich weiß nicht, wann man einen Onleyer einsetzt, ob das wirklich ein Restaurantwein ist oder ob das ein Wein für zu Hause zum Trinken ist, und halte Le Volte dann schon eher für einen Wein, der in der Restaurantsituation, weil er, wie du es ja auch gesagt hast, immer so ein devoter Begleiter sein sollte für die Speise und die Speisen nicht einvernehmen sollte.
Der, also Onleyer ist auf jeden Fall eher ein Wein, glaube ich, den du des Weines wegen und nicht wegen des Essens bestellst. Also ich kann das super nachvollziehen. Wir haben Gäste, die vorneweg den Champagner trinken oder ein Glas trinken und dann sagen, und das ist eine Flasche Rotwein. Aber stell dir das mal vor, wenn das dein allergrößter Genuss ist, dann sitzt du da zurückgelehnt in diesen bequemen Stühlen. Das wird dir ein fantastisches Essen serviert und dabei trinkst du einen Wein, der dir einfach nur schmeckt. Und ob das rot ist oder weiß ist, ist mir in dem Moment ganz, ganz, ganz arg egal. Und von daher, das darf, für solche Situationen sehe ich ohne Leier. Für Le Volte eher für das, oh, schau mal, wir haben gleich ein Stück Fleisch zum Hauptgang oder so. Lass da mal einen Schluck Le Volte dazu zu trinken. Ich glaube, so würde ich die beiden unterscheiden fürs Restaurant.
Ist für dich ein Wein fürs Weinmenü?
Lass mich mal probieren. 22 kenne ich nämlich noch nicht. Ja, aus dem Grund, dass ich weiß, ich würde viele Menschen damit glücklich machen, wenn sie das lesen, wenn sie sagen, oh, schau an, ich kann mich damit identifizieren, weil gerade zum Fleisch sind wir ja an einem Punkt im Menü meistens, wo man ein bisschen dankbar ist, wenn man wieder sich an was klammern kann, was man gut kennt.
Ja. So. Ja, auch nach den vielen Eindrücken, die man dann bei euch hat. Also es ist ja, die Speisen sind ja alle sehr emotional und nehmen einen ja auch mal relativ stark mit. Und wenn man dann mit dem Wein, den man kennt, oder selbst wenn man ihn nicht kennt, wenn man ihn nicht probiert hat, kann man ganz viele Parameter da herauslösen, die einem vertraut vorkommen. Zum einen dieses vertraute Aroma, dass man riecht Toskana, obwohl es ein moderner Toskana ist, obwohl es ein super Tuscan ist. Ja. Es trotzdem Toskana von der Ausstrahlung, von dieser Rotfrucht, von dieser lauten Präsenz. Du kennst die Aromen der Rebsorten mit Cabernet Merlot, mit dieser leichte Merlot-Lastigkeit, ein bisschen Sangiovese mit drin. Man hat den Namen, den man kennt, wo man sich vertraut fühlt. Und all das da rein gibt einem so ein bisschen, als wenn man sich immer wieder auf neuen Wein einstellen muss. Eine gewisse Ruhe.
Genau, das strahlt dieser Wein aus. Ruhe. Mhm. Er hat es unheimlich, er ist saftig. Und er hat dieses, weißt du, wenn du reinriechst, der hat diese Warmfruchtigkeit. Also ich finde, es ist ein totaler Wohlfühlwein. Also jetzt gerade 22. Also ich habe schon überlegt, ob der Luft braucht oder was, da wollte ich dich vielleicht noch fragen, aber ich bin jetzt gerade froh, dass ich ihm keine gegeben habe. Weil der wirkt gerade so kompakt und so stabil und trotzdem hat er eine ausladende Frucht, die aber, und das Holz ist wohl super eingearbeitet. Also das ist, der ist super rund. Es ist wirklich zum Wohlfühlen. Du nimmst einen Schluck und sagst toll und gleich noch einen Schluck, weil er ist einfach toll und ich fühle mich wohl damit.
Ich finde es auch interessant, ja, welche Veränderungen.
Schön, dass er sich so schön.
Ja, finde ich auch, jetzt schon so schön ist, so präsent ist.
Ja,
interessant, wahrscheinlich auch, wenn der eine gewisse Reife dann irgendwann hat, aber manchmal ist es die Jugendlichkeit, die Weine auch einfach strahlen lässt und die ihnen manchmal auch diese Frechheit so ein bisschen gibt, also wie beim jugendlichen Menschen auch, diese Unverblümtheit, und dann muss aber auch Substanz kommen und ich finde, das hat er. Was ich halt toll finde, ist 12,8 Alkohol. Dass der eben keine 14, 15 Volumenprozent, wo du sagst, ich kriege den Rest des Menüs nicht mehr mit. Das finde ich so schade, wenn man eine Weinbegleitung hat und dann irgendwie 7 Gläser Wein trinkt und das Dessert ist dann irgendwie nur noch nebulös. Und da zählt dann jedes Volumenprozent, was dann irgendwo damit reinspielt. Und hier mit dieser Leichtfüßigkeit oder dieser traditionellen Leichtigkeit finde ich das mehr als dankbar.
Ja, wirklich wahr. Ja, das ist super spannend, was der mal zeigen mag, wenn er gereift ist. Ich habe letztens eine ganz tolle Situation gehabt. Ich saß in Sarik hier an der Saar in einem Restaurant und der Tischnachbar hatte einen Wein von einer Mosel, Rotwein von einer Mosel dabei, von einem Winzer, den ich nicht kannte, auch kleines Weingut, so noch nie gehört habe. Und es war Jahrgang 2006. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber 2006 war schwierig. Und da habe ich schon große Namen aus dem Jahr getrunken. Es ist nicht nur an der Mosel, sondern auch in Deutschland generell. Da war halt ein Loch in der Mitte. Das war aber, mein Gott, es war halt schwierig in dem Jahr. Und der war so schön, der mir eingeschenkt hat. Der war perfekt mürbe, der war stabil. Und da weißt du aber vielleicht auch, vielleicht hat er mir in seiner Jugend, hätte er mir nicht gefallen, weil er mir vielleicht ein bisschen zu, weißt, zu straff und vielleicht auch zu, weißt du, wenn der kann zu stabil ist oder so, dann hätte mir das vielleicht nicht gefallen. Und der war so perfekt mürbe. Das war jetzt wirklich erst vor 2 Wochen.
Na, herrlich.
Und dann dachte ich mir, schau an, also hat auch lange gedauert wahrscheinlich, bis der Wein mir gefallen hätte.
Ist ja gerade auch ein Thema, Rotwein und Mosel, ne? Das, was viele spielen, oder eine Karte, die viele spielen, findest du das gut oder findest du das schwierig?
Ich mag eigentlich kein Spätburgunder auf Schiefe, so recht. Aber
ja. Wegen der Aromatik oder wegen der Gustatorik? Oder?
Ja, also das Mundgefühl gefällt mir gar nicht so oft.
Okay.
Ich bin beim Spätburgunder vielleicht doch eher ein bisschen, wenn das auf diesem weichen Kalkboden vielleicht eher gestanden ist, das kommt. Aber vielleicht habe ich doch einfach auch zu enge Meinung, weil ich so Spätburgunder halt lieben gelernt habe und deswegen mir das einfach zu anders ist. Ich verkoste es. Ich kann dir sagen, das ist ein fantastischer Wein. Also momentan gefällt mir die Stilistik noch nicht so gut, aber ich sag niemals nie.
Ja. Ja, manchmal ist es auch eine Entwicklung, dass die Winzer lernen müssen, den Boden nochmal anders zu interpretieren mittels der Rebsorte und vielleicht auch andere Wertigkeiten in der Präsenz irgendwo suchen müssen. Und es gab so den einen oder anderen, den ich gar nicht so uninteressant fand. Ich bin gespannt, was daraus wird und wie sich das entwickelt. Bei welcher Temperatur hast du den wollte? Hast du den auch im Kühlschrank oder hast du den außen stehen lassen?
Den habe ich jetzt habe ich eine Manschette drumherum gemacht, damit er kühler, ein bisschen kühler ist. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, bei so 13 Grad, hätte ich gesagt.
Ist das für dich ein Riesenthema im Restaurant? Temperatur und die Art, ihn zu servieren? Oder
sehr.
Ist das mehr Pi mal Daumen?
Sehr, sehr großes Thema. Also gerade Rotwein niemals zu warm. Und damit kommst du aber immer ins Gespräch mit dem Gast, weil der dann gewohnt ist, Rotwein wärmer zu trinken. Aber ich habe gerade gereifte Bordeaux, an dem Beispiel nehme ich es jetzt mal, mag ich lieber etwas gekühlter. Da entsteht für mich immer so eine Trinkanimation, das mir übrigens gerade der Levolte auch hat. Also dieses, noch ein Schluck. Und das entsteht mir lieber bei kühleren Temperaturen, als wenn er wärmer ist. Wiederum Weißweine möchte ich nicht zu kühl servieren. Auch da, einzige, wo ich rigoros bin, ist Champagner halt, ne. Der muss irgendwie immer eiskalt sein. Das tut mir auch leid, aber das ist so zu dem Zeitpunkt möchte ich das Thema noch gar nicht haben, sondern das will ich erst später, wenn wir über die Weine sprechen.
Ja. Aber wenn du eine Flasche Champagner servierst, trotzdem die ganze Zeit durch kühl oder dann großes Glas und temperiert und ihn sich entwickeln lassen?
Wohl größere Gläser, ja, aber kalt servieren, ja. Das ist einfach noch so, das ist so in den Köpfen noch drin, dass ich da zu dem Zeitpunkt, also weißt du, da sind wir noch in einem Moment, wo du das Vertrauen des Gastes, also wenn er dich nicht kennt, das Vertrauen des Gastes ja noch aufbauen musst. Und wenn du jetzt da schon anfängst, so zu sein und ihm gegenzusprechen, dann hast du ja später gar nicht mehr gewonnen. Und deswegen, ja, zu dem Zeitpunkt gerne noch kalt und dann können wir da vielleicht auch später, also dann im Laufe des Abends dann nochmal anders drüber reden.
Das ist ein nicht zu verachtender Aspekt in der Art von Gastronomie oder Art von Restaurant, den du ansprichst oder jetzt schon öfters angesprochen hast. Das Schwierigste ist, am Anfang die Gäste nicht nur weich zu klopfen, dass die entspannen, weil die natürlich eine Vorfreude haben, eine gewisse Erwartung dann auch dabei, wenn sie bei euch noch nicht oft waren. Und dass man halt ständig dabei ist, zu überzeugen oder von sich zu überzeugen oder Vertrauen aufzubauen. Was man halt in, sag ich mal, weniger hochdotierten Restaurants nicht so in diesem krassen Maß hat. Das ist so ein Punkt, den ich auch ganz krass erst lernen musste. Also das Schwierigste war eigentlich immer so die ersten 10 Minuten, die Leute nicht weich zu klopfen, klingt irgendwie sehr banal ausgedrückt, aber eben locker zu machen oder eben auch zu vermitteln, wir sind für euch da, dass ihr entspannt und ihr müsst hier keine Rolle einnehmen, sondern seid einfach, wie ihr seid und all diese verschiedenen Punkte und dann auch zu zeigen, ja, wir können das, was wir machen, wir haben das schon mal gemacht und genießt es gerne, bewertet uns auch, wenn ihr das wollt, aber vergesst dabei nicht, dass der Abend für euch ist.
Und dann sind sie die Gäste, die wir auf Schloss Berg haben, alle Gäste, die kommen ja zu uns Sommeliers oder zu uns Gastronomen, weil sie Hunger haben und Durst. Also das sind ja Bedürfnisse. Und ich bin unausstehlich, wenn ich Hunger habe. Weißt du, wie ich meine? Also das sind immer, da bin ich super, super empfindlich. Und gerade deswegen, weißt du, und dann lege ich auch Dinge gerne mal auf die Goldwaage, wenn ich sonst so entspannt bin. Aber ansonsten, da kann ich auch mal einen falschen Weg abdriften, wo ich sogar weiß, dass ich gerade in eine falsche Richtung abdrifte. Aber ich kann nicht zurückrudern, weil ich habe Hunger. So, und wenn ich, ich versetze mich in unsere Gäste, gerade wenn man denkt, man isst ein ganzes Menü, die kommen ja wirklich. Und dann erzählen sie mir noch, wir haben heute nur gefrühstückt. Dann denke ich mir so, oh nein, ihr müsst ja super hungrig sein. Also von daher, jetzt müssen wir erstmal einfach nur liefern und alle glücklich machen und dann können wir später mal über andere Dinge reden. Weil ganz wichtiger Hunger Punkt, und Durst ist schlimm.
Ja. Gibt es für dich vielleicht als letzte Frage noch irgendwas, wo du sagst, das ist mein Ziel, das möchte ich irgendwie erreichen, das stelle ich mir irgendwann vor. Hast du irgendwelche Wünsche?
Die Gesundheit meiner Tochter, klar. Dann will ich ihr auf jeden Fall ein gutes Vorbild sein. Ich würde wirklich gerne in unserem Beruf bleiben können, so lange wie möglich. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte in Restaurants, in Zeiten, wo jeder über Fachkräftemangel spricht, will ich ganz arg lang da drin bleiben, weil es das wert ist. Es ist der schönste Beruf, den wir haben. Ich kann mir auch kaum mehr vorstellen, ich habe immer sofort die Reaktion, oder ich weiß immer, habe ich meinen Job heute gut gemacht oder nicht, wenn ich die Gäste verabschiede. Ich habe immer eine direkte Reaktion auf das, was ich tue. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also das ist, ohne das zu sein, also das, ich möchte gerne im Restaurant bleiben. Zumal auch mir fehlen unsere Leute in den Restaurants.
Ich finde das ganz, ganz wichtig und finde es so schade, dass wenn man so auch die High-End-Gastronomie anschaut, es sind so viele junge Leute, was auf der einen Seite toll ist, auf der anderen Seite haben ältere Leute eine andere Erfahrung, eine andere Ausstrahlung und davon gibt es viel zu wenig. Wenn du alle hochdotierten Restaurants anschaust, es ist teilweise in Frankreich anders und das finde ich großartig, wenn man dort diesen alten Maitre hat oder teilweise in Österreich ja genauso. Und ich finde, es gibt der Gastronomie nochmal eine andere Basis oder eine andere Vertrautheit. Und ich würde mich freuen, wenn eben dein Beispiel da ganz, ganz doll Schule macht und es viele, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich gerade raus bin aus der Gastro, aber wenn das Schule macht und ganz, ganz viele diese Besonderheit dieses Berufes wertschätzen und das weiterleben.
Ja, ich erkenne in Esther so viele Dinge von mir, wie ich in dem Alter war. Und da war mir der Individualismus so wichtig. Und jetzt heute, heute will ich sagen, mir ist einfach der Gast das Wichtigste. Eine gute Hospitality bedeutet nicht, dass ich heute Abend mein Können unter Beweis gestellt habe, sondern der Gast geht nach draußen und war einfach nur glücklich. Und das ist eine Sache, die kommt nur mit der Erfahrung. Die kann ich keinem aufdrücken. Das kannst du jetzt so noch so erzählen, wie du willst. Das ist das, was unseren Job durch die Erfahrung einfach so wertvoll macht.
Ohne Quatsch. Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich finde, es berührt richtig. Ihre Art, ihre Leidenschaft, ihre Herzlichkeit, ihre Unvoreingenommenheit, ihre Offenheit, ihre Neugierde, ihre sehr eigene Stilistik, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, dem Gesprächspartner. Und da kann ich mich so richtig da reinversetzen, wie sich ein Gast bei ihrem Restaurant fühlen muss, Raum und Zeit zu schenken, um einfach einen großartigen Abend zu verleben. Vielen Dank, liebe Nina, dass du heute unsere Gästin warst. Es war ein Erlebnis, es war bereichernd und ich habe immer noch Gänsehaut. Und ich hoffe, euch ging es genauso. Und vielen Dank, dass ihr jetzt noch dabei seid, dass ihr zugehört habt, dass ihr bei uns seid, dass ihr dieses Podcast-Format verfolgt, begleitet, sehr gerne auch auf Spotify oder Apple Podcast bewertet und einfach bei uns seid. Dank euch ist es zu dem geworden, was es ist. Euer Sommelier. Und ein großes Dankeschön unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Consigliovini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Vielen Dank für die händische und wirtschaftliche Unterstützung und dass wir dank Ihnen dieses Projekt am Leben halten können. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und so sehr ich das Gespräch genossen habe, freue ich mich auf die kommende Woche, auf den kommenden Freitag und auf die großartige Desiree Steinheuer.
Hallo, hier ist die Andrea Schäfer vom Weingut Willi Schäfer in Grach an der Mosel. Ich freue mich, heute ein paar Worte über die Nina Mann sagen zu dürfen. Für mich ist die Nina ein absoluter Herzensmensch, eine richtig sympathische Powerfrau. Und sie macht einfach gern, was sie tut und ist ja mit Leidenschaft Sommeliere und auch Gastgeberin. Sie brennt richtig für die Gastro und für den Wein und mir gefällt, dass sie sich gut auskennt natürlich, absoluter Profi ist, einen wunderbaren Draht zu Menschen hat, zu den Winzern, zu den Gästen. Und sie ist ja als Sommeliere auch erfolgreich, sehr sogar. Und ich finde es toll, dass sie sich trotzdem nicht so wichtig nimmt und nicht so viel Gedöns darum macht. Und für mich ist die Nina aber auch eine ganz tolle Botschafterin für die Weine unserer Region, von der Mosel, der Saar und der Rowa. Aber vor allem auch ist sie für mich eine unfassbar tolle Botschafterin für die gesamte Gastronomie, weil sie zeigt nämlich, wie schön es sein kann, in der Gastro zu arbeiten, im Restaurant zu arbeiten. Es ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr toller Beruf und ich denke, die Nina ist einfach ein ganz grandioses Vorbild für den kompletten Nachwuchs. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Und ja, ich denke, was uns verbindet, ist vielleicht, das war das, was wir machen, aus ganzem Herzen tun und einfach viel Freude daran haben. Nina, ich hoffe, dass du noch lange so viel Spaß daran hast und einfach deinem Herzen folgst und dass wir uns ganz oft noch wiedersehen.